Und dann kommt auf einmal ein Mitglied zu unserem Stammtisch und es geht um den Islam und um Zuwanderung aus muslimischen Ländern. Und dieser Udo artikuliert dann auf dem Stammtisch auf einmal, dass aus seiner Sicht heraus das Wort Deportation in diesem Kontext auch mal wieder in den Mund genommen werden muss.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Alexander Leschik. 21 Jahre alt und Student der Rechtswissenschaften in Münster hat Alexander bereits eine steile Karriere in der AfD hinter sich. Als Kind findet Alexander seinen Weg in die Partei und nicht nur das, er hält Reden für die AfD vor riesigem Publikum, steigt in den inneren Kreisen immer weiter auf und sitzt am Stammtisch mit Rechtsextremisten. Was treibt einen 15-Jährigen an, sich einer solchen Partei anzuschließen? Ich frage mich das wirklich immer wieder, gerade wenn ich junge Menschen in der AfD sehe. Wo sind die anders abgebogen als ich? Was haben die von ihren Eltern mitbekommen, um sich dieser Partei und deren Werten anzuschließen? Meine klare Ablehnung gegenüber der AfD kennt ihr wahrscheinlich, und trotzdem will ich verstehen, wie diese Partei mit ihrem Programm funktioniert, wie diese Partei Menschen anzieht. Und deswegen wird es heute auch aus meiner Sicht wirklich spannend, weil Alexander uns genau das erzählen kann. Er wird uns sehr reflektiert von seinem Weg rein und dann aber auch wieder raus aus der AfD beschreiben. Heute versucht Alexander anderen zu helfen, ihre Augen zu öffnen und die Gefahr des Rechtsextremismus früh genug zu erkennen, anders als bei ihm. Wir starten jetzt für mich mit einer ganz besonderen Situation in diese Folge, denn wir sind Münster, meiner Wahlheimat, und Alexander will zu einer Veranstaltung, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann und die es in ganz Deutschland in die Nachrichten schaffen wird. 10. Februar 2017. Du bist auf dem Weg zum Münsteraner Rathaus, gar nicht weit von hier. Erinnerst du dich noch an deine Stimmung an dem Tag?
Wahnsinnig aufgeregt, ziemlich nervös. War ein leicht regnerischer Tag. Wir haben schon im Vorfeld von der Veranstaltung den Weg zum Rathaus gesehen, wie sich über den gesamten Tag verteilt die Polizei in der Innenstadt gesammelt hatte. Überall waren Einsatzfahrzeuge aufgestellt, an allen Parkhäusern und Zugängen. In die Innenstadt hat man Beamte gesehen, teilweise auch schwer ausgerüstet. Und man war ein bisschen angespannt. Einerseits, weil man wusste, man hält später in diesem Rathaus eine Rede in sehr jungen Jahren vor knapp 300 Besuchern, die aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen, manche auch noch von deutlich weiter her, vor viel Parteiprominenz. Andererseits aber auch, wenn man nicht wusste, wie wird dieser Weg aussehen? Kommen wir da sicher durch? Kommen wir überhaupt zur Veranstaltung? Müssen wir da irgendwas fürchten? Warten dort Menschen, die uns vielleicht was antun möchten auf dem Weg, aus einer Wut heraus oder aus einem Unverständnis uns gegenüber? Und dann hat man sich schon Tage vorher in einer WhatsApp-Gruppe zusammengetan mit Freunden aus der Parteijugend, aber auch mit Freunden aus meinem schulischen Umfeld damals, mit denen wir dann gemeinsam in einer großen Gruppe zum Rathaus gehen wollten. Und ja, da haben wir dann auch schon die ersten Probleme gesehen, die uns damit widerfahren sind.
Was heißt das?
Naja, wir haben uns damals am Egidimarkt getroffen. Das ist ein großes Parkhaus in Münster und ein kleiner Marktplatz, der darüber befindlich ist. Das war schon ein sehr befremdliches Gefühl, wenn man aus dem Auto aussteigt und dann auf nahezu jeder zweiten Etage von diesem Parkhaus, wir sind die Treppe hochgegangen, einen Polizeibeamten sieht, der dort kontrolliert, der dort aufpasst.
Und dann wussten die, dass ihr da ankommt?
Die sind davon ausgegangen, dass viele AfDler dieses Parkhaus aufsuchen werden und dementsprechend auch Gegendemonstranten, auch aus der linksextremen Szene, dort auf uns treffen könnten.
Also man ruft dann nicht vorher bei der Polizei an und sagt, hör mal, wir haben Schiss, können wir uns da abholen?
Nein.
Weil das war ein Ehrgefühl angreifen würde?
Ich glaube, weil die Polizei an dem Tag auch völlig überfordert war. Also man ist davon ausgegangen, dass sich 2000, 3000 Gegendemonstranten auf diesem Platz vorm Rathaus einfinden würden. Und es waren dann an dem Tag 10.000 Menschen, die da gegen die AfD, gegen unsere Veranstaltung demonstriert hatten. Und dementsprechend war die Polizei ziemlich überfordert damit, die Eingänge, die Zugänge zu sichern, diese freizuhalten, ob dem großen Andrang an Menschen, die dagegen demonstriert hatten. Man wusste nicht, welcher Demonstrant welcher Gruppe zuzuordnen ist. Es gab da einen breiten gesellschaftlichen Zusammenschluss. Da haben CDUler und FDPler demonstriert. Weiter hinten dann aber auch die Antifa, die DKP und die MLPD. Also ein sehr, sehr großer Spannbreite an Menschen, die dort gegen die AfD ein Zeichen setzen wollten. Und ein gewisser Teil dieser Menschen, die ganz klare Minderheit, aber doch eine vernehmbare Minderheit, war aber eben auch bereit für Störaktionen und für gewalttätige Übergriffe. Und dementsprechend wurde uns ganz klar signalisiert, durch den Vordereingang ist kein Durchkommen, ihr müsst den Hintereingang des Rathauses aufsuchen. Und auch dort würden sich Demonstrantentrauben finden, die auf uns zugehen, weshalb man dann aus Erfahrung vergangener Veranstaltungen doch ein wenig Sorge hatte, da überhaupt alleine hinzugehen. Also man hat sich schon in einer Gruppe sicherer gefühlt, als man dann den Weg zu diesem Rathaus bestritten hat.
Wie viele seid ihr in der Gruppe?
Wir waren damals knapp 20 Personen und das war definitiv zu viel. Die Polizei hat uns, als wir losgehen wollten, abgefangen. Ganz klar gesagt, dass wir von unserem Erscheinungsbild her, wir waren natürlich alle im Anzug gekleidet, mit Hemd, Kragen, Chinohose oder Anzughose.
So wie du jetzt heute vor mir sitzt, geschniegelt so und gestriegelt, würde meine Mutter so sagen.
Ähnlich. Da waren wir natürlich klar erkennbar als Besucher dieser Veranstaltung. Und da hat man uns auch gesagt, damit in so einer großen Gruppe fallen wir zu sehr auf und wir mussten warten. Und wir sollten da 5 oder 10 Minuten warten und die Polizei war immer mehr am Grübeln, weil sich die Innenstadt immer weiter füllte. Zugänge, die für uns freigehalten wurden, die waren nicht mehr frei zu halten. Und am Ende haben wir da wirklich knapp 30, 40 Minuten verbracht auf dem Megidi-Markt, bis uns dann eine Beamtin gesagt hatte, dass man einen Weg gefunden hat, um uns durch mehrere kleine Gassen in einem riesigen Marsch um das Rathaus herum zu diesem Zugang zu führen, durch den wir dann in das Rathaus kommen sollten. Und dann sind wir in kleinen 3er-, 4er-Gruppen losgelaufen und haben dann kurz vorm Rathaus auch schon gemerkt, wie wir auseinandergetrieben wurden. Hinter dem Rathaus hatten eben nicht die Mehrheit der Zivilbürger, der normalen Demonstranten sich versammelt. Da waren es vor allen Dingen Aktivisten aus der linken Szene. Und die waren dann auch ein bisschen ruppiger im Umgang. Man hat dann schon das erste Nazis rausgehört, Faschistenschweine, Rechtsradikale, Idioten. Und irgendwann ist man dann auch auf uns zugegangen. Und die Polizei hat sich dann in kleinen Trauben um uns herum versammelt. Das führte aber auch dazu, dass die Gruppe, die in kleinen Abständen voneinander gegangen ist, geteilt wurde.
Ja.
Und ein Teil unserer Gruppe kam nicht durch. Ich hatte damals 6 Schulfreunde dabei und 3 wurden abgedrängt, kamen nicht mehr an den Gegendemonstranten vorbei und sind dann auch tatsächlich nicht mehr mit unserer Polizeibegleitung ins Rathaus reingegangen. Die wurden aufgehalten, haben es dann durch andere Eingänge versucht, kamen dort auch nicht mehr durch und nach einer Stunde Slalomlaufen durch die Münsteraner Innenstadt haben sie es dann einfach nicht mehr geschafft zu der Veranstaltung.
Du wirst jetzt gleich da drin eine flammende Rede halten, mit Inhalten und vor allem für eine Partei, die jetzt tausende Menschen deiner Stadt, der Stadt, wo du lebst, draußen ablehnen, vielleicht sogar hassen oder zumindest massiv dagegen sind, so massiv, dass sie auf die Straße gehen. 10.000 Leute, sagst du. Wie fühlt sich das an, durch die eigene Stadt zu gehen und zu merken, hier lehnen mich fast alle ab?
Das geht nicht völlig spurlos an einem vorbei. Natürlich hinterfragt man sich zunächst selbst, man hinterfragt auch die eigene Partei. Man fragt sich, woher kommt dieses Unverständnis für die Position, die man selber richtig findet, von dem man glaubt, dass es was Gutes ist, etwas, was die Sache lohnt und auch diesen Stress und diesen nervenaufreibenden Druck lohnt. Und wenn man dann durch diesen Pulk an Gegendemonstranten geht und dieses Unverständnis zunächst sieht, dann schüchtert einen das ein. Wenn man dann aber auch Wut und Hass sieht, dann löst das in einem eine Trotzreaktion auf. Man geht in diesen Saal rein und weiß, ein großer Teil der Menschen dort drin vertritt gar nicht Meinungen oder Positionen, die ich selber auch vertrete. Ich war immer im moderaten Teil der Partei unterwegs und habe mich dort verortet, habe erst Bernd Lucke und dann Frau Petri unterstützt, auf die ich an diesem Tag auch treffen sollte. Und man wusste, da sind auch Unterstützer des Höcke-Lagers. Da sind auch völkische Nationalisten, die diese Veranstaltung
besuchen wollen. Die weit, weit rechts sind, rechtsradikal sind.
Und weit auch rechts von dem, was ich selber mit mir vereinbaren konnte und kann. Und trotzdem, wenn man dann durch eine große Menge an Gegendemonstranten läuft und so eine Veranstaltung sieht, wie vor dem Rathaus, dann blendet man aus. Man blendet aus, dass 90-95% der Menschen dort friedlich ein Zeichen für eine vielfältige, eine offene Gesellschaft setzen. Man blendet aus, dass diese Menschen eine Kritik und eine berechtigte Kritik in vielen Punkten an dieser Partei artikulieren, sondern man sieht diese 5% Demonstranten, die eben gewaltbereit sind. Man sieht die Demonstranten, die dann die kleine Schwester, die man mitnimmt zu dieser Veranstaltung, auf dem Weg dorthin anspucken. Man sieht die Menschen, die dann andere Bekannte, die dort in unserer Gruppe unterwegs waren, zu Boden werfen auf dem Weg zum Rathaus. Und aus diesem Unverständnis wird dann schnell eine Trotzhaltung und auch eine gewisse Wut. Man glaubt sich als Teil einer unterdrückten Minderheit. Man verspürt ein sehr, sehr starkes Wir-Gefühl, ein Wir gegen die. Und ob der Methoden, die eine kleine Minderheit, die man aber mit der gesamten großen Masse der Menschen schnell vermengt aus einer emotionalen, aufgeladenen Situation heraus, aus dieser Haltung heraus glaubt man, man kämpft für die richtige Sache, weil einem doch sonst dieser Druck nicht widerfahren würde und dieser Umgang. in der Form.
Merke ich dir die Emotion gerade an? Du reibst dir die Hände, du redest ganz energisch, deine Augen werden also kleiner.
Der Weg zu solchen Veranstaltungen, der war nie ganz ohne. Also ich selbst...
Nee, das meine ich nicht. Wenn du jetzt gerade explizit darüber sprichst, die 5%, die gegen uns sind, die wen anspucken, die Leute auf den Boden schmeißen, die fängt man an, so richtig abzulehnen. Wir gegen die. Catcht dich das jetzt noch emotional, wenn du darüber nachdenkst?
Das catcht mich auch heute noch. Ich habe im Laufe meiner Parteizeit viele Erfahrungen gemacht, in dem eben dieser kleine Prozentteil der Menschen, die gegen uns ein Zeichen setzen wollten, dieser kleine Prozentteil der Intoleranten und der Gewaltbereiten auch mich geschnitten hat in meinem Sein und ein Stück weit auch meine Wahrnehmung der Welt beeinflusst hatte. Ich war 2016 im März im Landtagswahlkampf in Mainz. Das war das erste Mal, dass ich einen Wahlkampf der Partei begleitet hatte. Da haben wir Flyer verteilt in der Mainzer Innenstadt, waren zu dritt unterwegs, sind über eine Straßenkreuzung gegangen und auf einmal kamen elf Vermummte, Linksradikale aus der Antifa-Szene, die uns von hinten zu Boden geworfen und dann auf uns eingetreten hatten. Man hat erlebt, wie man auf dem Weg zu Stammtischen, zu Veranstaltungen in Großstädten wie Berlin oder wie Stuttgart schon angegriffen wurde, körperlich angegangen. Und solche Veranstaltungen und diese Unwägbarkeit, was einem auf dem Weg dorthin passiert, die waren auch immer mit Angst verbunden. Und aus dieser Angst resultierte dann auch immer eine gewisse Wut oder ein Grundunverständnis gegen alles, was von außen an Kritik kommt. Natürlich konnte man das verstehen und natürlich hatte man dann, wenn man aus dieser Situation raus war, einen differenzierten Blick da drauf und einen differenzierten Blick auf die Wahrnehmung der Partei. Aber in diesem Moment selber, wenn man dahin geht, wenn man nicht weiß, was passiert mit mir, wie wird mir begegnet, erleide ich da gleich irgendetwas, was nicht spurlos an mir vorbeigeht,
okay. Das
schafft ein Wir-Gefühl. Und dann blendet man auch ganz schnell aus, dass man dann gleich, wenn man im Saal drin ist, auf die vielen Leute trifft, die man eben selber auch nicht gut findet, die man auch nicht unterstützt,
man
die man auch
nicht dabei haben will. Man ist plötzlich wir mit denen, von denen man eigentlich sagen würde, die sind mir zu weit rechts.
Genau, man denkt sich, wenn die Menschen da draußen an ihrer großen Mehrheit es ausblenden, dass es auch solche gibt unter ihnen, die uns so begegnen, mit so einer Radikalität und Entschlossenheit, dann können wir es auch ausblenden in dem Moment, dass wir bei uns eine Minderheit dabei haben, die eben von anderen Richtungen radikal, extremistisch, laut und über die Grenzen geht.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu Folgendem sagst. Jemand, der wie ich Gewalt in jeder Form ablehnt, der sagt, Leute anspucken, verprügeln, irgendwen auf den Boden drücken, selbst bestimmte Formen auch der Beschimpfung natürlich sind auch Gewalt. Das wäre mir wirklich maximal fremd. Denkt aber vielleicht manchmal dann trotzdem auch, okay, Linksextreme, wie du sie da schilderst, Antifa, die ziehen los und zeigen so eine Aggression, zeigen so eine Form von Gewalt gegen Rechte, gegen Nazis. Du nickst. Das sind Leute, die wollen Ausländer zum Teil verprügeln, zünden Asylantenheime an, reden von Deportation, sprechen wir gleich noch drüber, verhalten sich also gegenüber Menschen unglaublich unmenschlich und erfahren jetzt Gewalt. Ist das besser als die Gewalt, die die selber ausüben? Also ist das okayer, Gewalt gegen Nazis auszuüben, als die Gewalt, die Nazis gegen andere ausüben? Oder sagst du nein, Pauschalgewalt falsch?
Nein, ich lehne Gewalt pauschal als Mittel der demokratischen Auseinandersetzung ab. Aus Gewalt resultiert ja immer nur Gegengewalt. Gewalt trifft auch nicht immer nur die Menschen, die man mit dieser Gewalt und dieser Radikalität treffen möchte. Bei der AfD sieht man das genauso wie bei Kundgebungen von Rechtsradikalen, die im Osten dann gegen linke Veranstaltungen oder gegen Moscheebauten demonstrieren. Die Rechtsradikalen, die treffen ja auch nicht die radikal fundamentalistischen Muslime, die treffen auch keine demokratiefeindlichen Kommunisten, die treffen einen großen Anteil an Menschen, die einfach normalgläubige Muslime sind, einen ganz moderaten, weltlichen Glauben leben, einen großen Teil an Progressiven, die einfach nur diese Veranstaltungen besuchen. Und genauso ist es bei der AfD gewesen, dass man eben mit dieser Gewalt gegen die AfD auch nicht nur jene, die tatsächlich rechtsradikal waren, getroffen hat, sondern auch jene, die die Menschen innerhalb der Partei bekämpft haben, die sie abgelehnt hatten, die aber daran glaubten, dass sie in der Mehrheit sind. Und wenn Menschen mit Gewalt konfrontiert sind, die selber nicht radikal sind, löst das in ihnen schnell einen Radikalisierungsprozess aus. Die Toleranzschwelle dessen, was man in seinem eigenen politischen Spektrum bereit ist zu dulden und zu ertragen, die verschiebt sich und der eigene politische Kompass, der verschiebt sich immer weiter. Die Grenze dessen, was man bereit ist hinzunehmen, was man in der Diskussion stehen lassen kann oder was man zumindest so runterschluckt aus dem Glauben heraus, dass man auf der richtigen Seite steht, das verschiebt sich immer weiter und deshalb erzeugt Gewalt auch immer nur Radikalität und Gegengewalt und kann meiner Meinung nach nie zielführend sein. Man stärkt dadurch immer nur die tatsächlichen Extremen, egal von welcher Seite Gewalt ausgeht und welche Seite sie trifft.
Gewalt erzeugt immer nur Radikalität und Gegengewalt und kann nie zielführend sein. Das sagt Alexander Leschik und das kann man sich vorstellen. Das können wir wahrscheinlich alle unterschreiben. Und trotzdem ist die Gewalt ja da. Die politisch motivierte Kriminalität hat im vergangenen Jahr den Höchststand seit 2001 erreicht, berichtet etwa die Tagesschau mit Beruf auf Statistiken für 2021. Insgesamt 47.303 politisch motivierte Delikte wurden gezählt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Hess hervor. Nach Angaben der Behörden war der größte Teil dieser erfassten Straftaten, wie bereits auch im Vorjahr, rechtsmotiviert. 19.000 der knapp 50.000 Delikte stammen von Tatverdächtigen aus dem rechten Spektrum. 17.000 sind ideologisch nicht zuzuordnen und bei 9.000 ist eine politisch links zu verordnende Motivation anzunehmen. Die alte Frage, was ist gefährlicher linke oder rechte Gewalt, ist in Deutschland also klar zu beantworten. Die deutlich größere Gefahr kommt von rechts. Der ehemalige Innenminister Horst Seehofer hat nach dem Anschlag in Hanau sogar gesagt, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung in unserem Land. Rein nach Zahlen hat er damit recht. Was ist aber mit der moralischen Bewertung? Wenn 5 Rechtsradikale einen Ausländer verprügeln, weil er Ausländer ist, ist das dann genauso schlimm, wie wenn 5 Linksradikale einen Rechtsradikalen verprügeln, weil er Ausländer hasst? Was denkt ihr dazu? Gewalt bleibt Gewalt? Oder ist Gewalt an Menschen, die Schlechtes tun, so wie Neonazis, weniger schlimm als Gewalt an Unschuldigen? Zurück zu Alexanders Geschichte und seiner Faszination für die AfD. Die Alternative für Deutschland wurde 2013 gegründet, damals noch unter dem Hamburger Volkswirtschaftsprofessor Bernd Lucke. Den Namen, wenn es euch da geht wie mir, hatte man ja schon fast vergessen, aber man erinnert sich. Damals bildete die Partei im Vergleich zu heute sicherlich noch ein gemäßigteres ideologisches Profil. Und trotzdem gab es damals auch in der Partei schon einen Keim für Rechtspopulismus, was Alexander, das hören wir gleich, nicht ganz so sieht. Die sogenannte Flüchtlingskrise, und ich muss direkt dazu sagen, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil es waren ja nicht die Menschen auf der Flucht die Krise, sondern vielmehr der Umgang damit, führte dann ab 2015 mit dazu, dass die AfD in den Umfragen massiv nach oben gestiegen ist. Sodass sie bei der Bundestagswahl 2017 ihre Wählerschaft gegenüber der letzten Wahl fast verdreifachen konnte. Alexander ist zu diesem Zeitpunkt seit 2 Jahren aktives Mitglied der Partei und schnell aufgestiegen. Mit gerade mal 16 hält er 2017 seine Rede im Münsteraner Rathaus, das haben wir eben gehört, und erntet dafür Standing Ovations. Unter den Applaudierenden befinden sich unter anderem Frauke Petri und ihr Mann Markus Prezell, der die folgende Aussage zu verantworten hat. Die Verteidigung der deutschen Grenze mit Waffengewalt als Ultima Ratio ist eine Selbstverständlichkeit. Wie lässt sich eine solche Aussage, die übersetzt nichts anderes bedeutet als wir schießen auch auf Menschen auf der Flucht, mit Alexanders christlichem Glauben vereinen?
Ich halte die Aussage, die, wie sie damals getroffen wurde, heute wie damals für verfehlt, weil sie eben ein bestimmtes Bild erzeugt, das ich nicht teile und das der Debatte nicht dienlich ist, was ein Markus Prezell damals aus seiner Sicht, und das halte ich, weil ich mich damals auch lange mit ihm drüber unterhalten habe, für glaubwürdig, was ein Markus Prezell artikulieren wollte, ist seiner Meinung nach gewesen. Er wurde gefragt, was denn passiert, wenn es Grenzkontrollen gibt für Menschen, die nach Deutschland emigrieren wollen und Menschen diese Grenze trotzdem überschreiten wollen. Und dann wurde er halt nach den Schritten gefragt, die man dann unternehmen musste. Und in der ersten Instanz hat er davon gesprochen, dass dann eben mit Pfefferspray oder anderen Methoden, die Menschen zurückgedrängt werden müssen. Und im letzten Fall wurde er dann gefragt, was ist denn, wenn Menschen mit Gewalt diese Grenze überschreiten? Und dann hat er gesagt, wenn das Beleben von Polizeibeamten bedroht ist, dann müssten diese sich auch verteidigen und in Ultima Ratio die Schusswaffe benutzen. Ich glaube, dass diese Fragestellung und diese Aussage unnötig war, weil die Gesetzeslage in Deutschland, wie in vielen anderen europäischen Ländern, das ja ohnehin hergibt, als Ultima Ratio die Waffengewalt zu verwenden.
Unglaublich, du bist Jurist, ein unglaublich juristischer Blick da drauf, auch ein unglaublich abgeklärter Blick da drauf. Jemand, der so eine Aussage macht, der in einer Partei eine hohe Funktion hat, der politisch bewandert ist, der weiß, wie Rhetorik funktioniert, der macht sowas nicht einfach so. Sondern er weiß ganz genau, ich setze damit eine Botschaft. Und ich setze damit die Botschaft, Leute, wir schießen auch auf Menschen auf der Flucht. Das ist so etwas, wo ich bei mir immer merke, Wenn ich sowas spüre, dass Leute sowas sagen, wenn Leute so auftreten und ich hätte ein christliches Weltbild, wenn das mein Leitbild wäre und Nächstenliebe, hast du gerade schon angesprochen, wäre mir so wichtig, dann würde sich in mir so viel sträuben, dass die Vorstellung, in einen Raum zu gehen, wie das Münsteraner Rathaus, und mir dann von diesen Leuten zuklatschen zu lassen, für das, was ich da gleich auf der Bühne sage, kommen wir gleich zu bei dir, mich total anwidern würde. Wieso ist das bei dir nicht so damals?
Weil ich Markus Prezell damals, genau wie eine Frauke Petri, nicht auf diese eine Aussage reduziert hatte. Ich kannte beide ja auch aus dem innerparteilichen Geschehen heraus und ich wusste, wie beide sich in anderen Fragen positioniert hatten, wo es Grenzüberschreitungen gab, die noch viel weiter gingen. Markus Prezell und Frauke Petri hatten sich damals bei der Programmgebung der AfD 2016, als es um die Frage geht, sagt die AfD, der Islam gehört zu Deutschland oder nicht, massiv dafür eingesetzt, dass hinter diesem Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das klare Bekenntnis kommt, alle hier in Deutschland lebenden Muslime gehören zu Deutschland und sind Teil dieser Gesellschaft, gleichberechtigt, unabhängig von ihrer Religion. Und beide haben sich sehr massiv dagegen eingesetzt, als es Bestrebungen gab vom rechtsradikalen Flügel um Björn Höcke heraus, Mitglieder der identitären Bewegung in die Partei hineinzuschleusen.
Also weil die in bestimmten Bereichen nicht ganz so schlimm sind, blendet man sowas dann aus?
Ich halte diese eine Aussage damals für unglücklich. Ich glaube, sie hätte nie getroffen werden dürfen. Damit haben beide sich auch keinen Gefallen getan.
Ich mag das auch nicht, Menschen an einzelnen Aussagen aufzuhängen. Das halte ich für total falsch, weil jeder macht mal einen Fehltritt und sagt mal was Falsches. Ich würde nur solchen Leuten unterstellen, und das sehe ich ganz oft bei der AfD, dass das nicht Fehltritte sind, sondern ganz bewusste Grenzüberschreitungen, um Sachen in den Diskurs zu bringen, um Messages zu verteilen in dieser Gesellschaft, wo plötzlich etwas sagbar wird, wo es dann nachher heißt, ich bin mit der Hand auf der Maus abgerutscht. Wir erinnern uns, dieses Schusswaffenthema gab es nämlich nochmal bei, ich meine, Beatrix von Storch.
Absolut.
Und wir haben gleich noch viel mehr Statements, wo ich fassungslos vorsitze, dass sowas in Deutschland wieder gesagt wird. Und mich dann frage, wie kann ein junger Studierender in Münster, von dem tausende, vielleicht auch Kommilitonen, Leute, die auch studieren, draußen vor der Tür stehen und sagen, das ist falsch, was ihr da macht, sagen, nein, da will ich hin.
Ja.
Das packe ich noch nicht.
Dann will ich dir da helfen. Also ich persönlich glaube, dass man die AfD Anfang 2017 oder auch 2016 noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten muss und auch ihre Funktionäre, als man das dann im Laufe der Professionalisierung dieser Partei 2017, 2018, 19, 20, 21 tun konnte und musste. Die Menschen wie Markus Prezell oder Frauke Petri, die damals an der Spitze dieser Partei aktiv waren, kamen ja alle nicht aus der Berufspolitik, hatten parteipolitisch überhaupt keine Vorerfahrung, waren in Interviews häufig tatsächlich auch ein Stück weit überfordert, unerfahren und haben Fehler gemacht. Fehler, die auch ein Bernd Lucke gemacht hatte, der in der Gründungszeit in einzelnen Interviews Vokabular benutzt hatte, von dem er sich später distanziert hat, für das er sich entschuldigt hatte, wovon er auch selber sagt, dass er damit falsche Zeichen gesetzt hat, vielleicht auch die falschen Leute in die Partei hineingelockt hat. Und genau dieselben Fehler haben auch Markus Prezell und Frauke Petri gemacht, genau wie viele andere Führungsfunktionäre auch. Messen tue ich Menschen, die in der AfD aktiv waren oder sind, danach oder damit, wie sie mit diesen Fehlern umgegangen sind. Und ein Markus Prezell und eine Frauke Petri haben schon zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Rede gehalten habe, innerhalb der Partei sehr, sehr massiv dagegen gearbeitet, dass der rechtsradikale Flügel, das Positionen wie Fremdenfeindlichkeit, die pauschale Ablehnung des muslimischen Glaubensbekenntnisses, dass die keinen Einzug in die Partei halten. Die haben eine rigorose Haltung in der Einwanderungspolitik vertreten, die aber meiner Meinung nach damals absolut auf dem Boden des Grundgesetzes war.
Also alles halb so wild?
Nein, nicht, keinesfalls. Ich glaube, das war eine Haltung, die diskutiert werden konnte. Und das war eine Entgleisung, die man so zur Kenntnis nehmen musste, für die sich beide auch entschuldigt haben im Nachgang, die sie als falsch erachtet haben, wo ich aber tatsächlich keine böse Absicht dahinter vermutet habe. Ich habe Markus Prezell und Frauke Petri ja über eine lange Zeit persönlich kennengelernt, auch ihr Umfeld persönlich kennenlernen können. Und ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass beide auch nur im Ansatz fremdenfeindlich gewesen wären.
Lass mich raten, das sind ganz nette Leute.
Im menschlichen Umgang, natürlich. Also mir persönlich gegenüber.
Nette Nazis?
Nein. Ich glaube, Nazis tut man beiden und auch heute auch noch Rechtsradikalen, tatsächlich den Rechtsradikalen der AfD, Unrecht. Nazis, damit gehen wir heute sehr, sehr locker um mit diesem Begriff. Nazis bedeutet ja im Endeffekt Nationalsozialismus. Das ist das Schlimmste, was dieses Land und diese Welt jemals heimgesucht hat. Das größte
Unrecht,
das jemals passiert
ist. Der Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, ja ganz anders. Für den ist das Deutsche Reich nur ein Vogelschiss in unserer tausendjährigen Historie.
Und auch bei dieser Rede war ich anwesend und da habe ich den Raum verlassen, weil das eine Grenzüberschreitung war, die ich zu diesem Zeitpunkt 2018, als sie gefallen ist, nicht mehr mittragen konnte.
Ich lerne ja also jetzt einen jungen Mann kennen, der die ganze Zeit Abwägungen treffen muss, habe ich den Eindruck.
Absolut.
Du lernst Leute kennen, von denen du weißt, die machen Aussagen, die du nicht teilst, die total gegen deine Vorstellung sind, wo du zum Teil den Raum verlässt, wo du nachher froh bist, dass dich dafür entschuldigt wird, die du als Entgleisung bezeichnest. Und gleichzeitig willst du da aber hin, willst da deine Meinung vertreten und machst das jetzt auch. Gehen wir nochmal in den Saal des Westfälischen Friedens, in den Friedenssaal im Rathaus und jetzt kommt deine Rede. Ich kann mir vorstellen, man ist aufgeregt.
Man ist unfassbar aufgeregt. Also ich war damals Ende 16, ne?
Ja.
Das muss man sich vorstellen. Ich bin ja im Mai 2000 geboren und habe dann im Februar 2017 diese Rede gehalten. Das ist die erste große Rede vor so einem großen Publikum, die ich gehalten habe. Man ist unfassbar angespannt. Man weiß nicht, wie wirkt das, was ich gleich sagen werde? Wie nehmen die Menschen das auf? Und man will sich selber auch gerecht werden. Man hat das Gefühl, ich habe jetzt hier eine Bühne so schnell geboten bekommen, wie ich sie in einer anderen Partei wahrscheinlich nie in dieser Zeit hätte erreichen können. Ich habe jetzt hier eine Aufmerksamkeit in dieser Partei, in diesem Publikum. Die Menschen hängen an dem, was man gleich sagen wird. Und man ist unfassbar nervös, unfassbar aufgeregt. Man fühlt sich aber auch ein Stück weit wahnsinnig wichtig. Das schmeichelt dem eigenen Ego. Das schmeichelt dem eigenen Selbstwertgefühl, das man in dem Moment hat. Weil man wahrnimmt, okay, ich bin jetzt hier in sehr, sehr frühen, in sehr, sehr jungen Jahren auf einmal jemand geworden. Das, was man früher, wo ich bei anderen Jugendorganisationen unterwegs war. Ich habe ja erst Stammtische der Jungen Sozialisten besucht, 2014, war dann auf Veranstaltungen der Jungen Union, bevor ich Ende 2014 im November die erste Veranstaltung der AfD besucht habe. Und das, was man dort nicht erfahren hatte, dass einem zugehört wird, dass auch wichtige Funktionäre mit einem reden und einem den Eindruck vermitteln, man sieht dieses Gespräch und den Dialog miteinander nicht als Pflicht an, sondern man versucht zu verstehen, was ist dir wichtig und was kann ich selber mitnehmen aus diesem Gespräch mit dir. Das ist eine Erfahrung, gerade in so jungen Jahren, die catcht einen. Da hat man das Gefühl, okay, hier kann ich wirklich was bewegen.
Ich merk's dir an.
Hier bin ich ein Einflussfaktor. Hier bin ich nicht nur ein kleines Rad in einem großen Getriebe, das eine verschwindend geringe Bedeutung hat, sondern hier kann ich noch daran mitgestalten, daran mitwirken, welche Entwicklung dieses ganze Konstrukt AfD, dieses Konstrukt neue Partei nimmt. Denn es gibt in Deutschland ja nicht oft die Situation, dass sich eine neue Partei gründet, dass es überhaupt keine gefestigten Strukturen gibt, dass es keine gefestigte Programmatik gibt und dass man selber in der Position als Mitglied und schnell auch als Funktionär die Möglichkeit hat, dieses Schicksal von einer Partei, die sich zu etablieren anschickt, die im deutschen Parteiensystem eine Bedeutung einnimmt, damals, wie man hoffte, irgendwann vielleicht regierungsfähig wird, dass man dieses Schicksal dieser Partei mitgestalten und mitprägen kann.
So wie du das gerade sagst, bekomme ich Angst.
Wieso? Was löst das in dir aus? Was ist der Gedanke, der dahinter steht? Denn ich glaube, wenn diesen Gedanken, den haben viele junge Menschen, die in die Politik gehen, die idealistisch sind, und den werden auch viele Leute damals gehabt haben, als sich andere Parteien gegründet haben, wie die Linkspartei oder die Grünen.
Dieses Wort, deinem Ego wird geschmeichelt, du gehst auf die Bühne und bekommst du diesen unglaublichen Zuspruch, hier kann ich was gestalten. Das macht mir Angst, weil in diesem, was du danach noch beschrieben hast, es ist noch so viel zu strukturieren, es ist alles in seinen Anfängen. Ich denke die ganze Zeit immer und immer wieder und auch damals schon, als Bernd Lucke mit der AfD angetreten ist, dass ich von Anfang an gewittert habe, da läuft was richtig schief. Die Tendenzen, die dort angesprochen werden, die Wörter, die gewählt werden, das, was so als Message rüberkommt, die anderen da draußen, die Ausländer, Abschottung, kein Europa. Das war mir so, das hat mich so beklommen gemacht, das hat mich so angegriffen, das hat mich so an die deutsche Geschichte erinnert, wo in der Weimarer Republik schon so ein Feeling aufkam. Und dann jetzt einen jungen Menschen kennenzulernen, der, wie du sagst, mit 16, da auf so eine Bühne zu kommen, hier mit einer Energie, mit strahlenden Augen berichtet, wie das Ego streichelt, wie einen das kickt, wie das ein Machtgefühl gibt, da läuft es mir kalt den Rücken runter.
Das kann ich nachvollziehen, das ist auch eine Verantwortung oder eine Position, das kann man, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen, wenn man selber nicht politisch aktiv war in jungen Jahren oder zumindest nicht so schnell diesen Erfolg hatte. Und wenn man selbstkritisch ist mit sich selber und ich habe diese Zeit ja aufbereitet.
Wenn
und
du auf die Bühne der Jusos gehen würdest oder der Jungen Liberalen oder der Jungen Union oder bei den Grünen, ist mir völlig egal.
Ja.
Oder bei den Linken oder sonst wo. Und da sagen würdest, ich bekomme Applaus und da sind Leute, die sind viel älter als ich und plötzlich kriege ich hier für meine Message Zuspruch. Super. Hier trittst du auf die Bühne einer Partei, die so weit rechts ist, die so viele rechtsradikale, ja, wie soll ich das nennen, Tendenzen will ich es gar nicht nennen, Punkte toleriert, fördert, in sich drin hat, dass das ist, was mich stört. Nicht das politische Engagement, im Gegenteil, ich finde politisches Engagement großartig.
Dann lass mich dich abholen oder ich will es zumindest versuchen. die AfD, wie ich sie damals erlebt hatte, als ich mich angefangen habe, für Politik zu begeistern, zu interessieren und politisch aktiv werden wollte, die war ja eine ganz andere Partei, als sie es heute ist. Ende 2014, als ich den ersten Stammtisch besucht hatte, da war die AfD vielen Menschen in Deutschland noch gar nicht richtig ein Begriff. Natürlich gab es mediale Berichterstattung rund um die Partei herum, die damals noch nicht ansatzweise in der Frequenz auftrat, wie es heute der Fall war. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich die ersten Male die AfD gegoogelt hatte, da gab es pro Tag, wenn das hochkam, ein oder zwei Zeitungsartikel über die Partei. Viel mehr war das nicht. Die AfD war in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt noch nicht so präsent wie damals und es war noch nicht ansatzweise so klar, welche Richtung das Ganze nehmen würde. Man hatte in dieser Partei unfassbar viele, unfassbar verschiedene Strömungen. Oder unfassbar viele Themen, die den Menschen wichtig waren oder eben nicht wichtig. Als ich die AfD 2013 begründet hatte, hatte die AfD ein 10-Punkte-Programm. Und in diesem 10-Punkte-Programm zur Bundestagswahl kam Migration, Zuwanderung, Asyl überhaupt nicht vor. Auch Islam war damals überhaupt kein Thema. Und die ersten Veranstaltungen von der AfD, die ich besucht hatte, 2014, 2015, 2015 dann irgendwann, als die Pegida-Bewegung hochkam, änderte sich das. Aber die ersten Veranstaltungen, die mich begeistert hatten, die mich überhaupt erstmal dazu gebracht haben, mich in dieser Partei zu engagieren, die hatten mit Ausländerpolitik, mit Zuwanderung überhaupt nichts zu tun. Das waren auch keine Themen, die mir damals wichtig waren. Mich hatte damals gecatcht, okay, da ist ein Professor aus der Volkswirtschaftslehre, der kritisiert Entwicklungen in der Euro-Rettungspolitik, die ich auch falsch finde. Nicht, weil ich damals gesagt hätte, ja, die Südländer, die nehmen uns unser Geld weg, sondern weil ich gesehen habe, was löst denn die Euro-Rettungspolitik in südeuropäischen Staaten aus? Das Sozialsystem wurde massiv zusammengestaucht. Wir haben gesehen, wie Krankenkassen in Griechenland gewisse Leistungen gestrichen haben, wie Menschen viel länger auf ihre Krebsoperationen warten mussten, wie die Arbeitslosigkeit hochgestiegen ist. Und das hat in einem etwas ausgelöst. Da war man unzufrieden und man hatte das Gefühl, okay, hier gibt es einen großen Konsens der etablierten Politik in diesem Themenbereich. Wenngleich die FDP da ein bisschen ausgeschert ist, aber es gibt einen großen Konsens in der Politik zur Euro-Rettungspolitik. Und dann hat man dort eine neue Kraft, die das politisch aufgreift und sagt, wir vertreten jetzt hier einen ganz anderen Ansatz. Das fand ich damals interessant. Und
da
auch
in
der Bildungspolitik, die mich tangiert hat.
Jahre vor dem Moment, wo du mit Polizeischutz eskortiert durch eine Stadt geleitet werden musst, wo Tausende auf der Straße stehen und diese Partei und dich als Mitglied dieser Partei ablehnen. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht 7 Jahre zurück an den Start der AfD und darüber diskutieren, dass die da vielleicht mal mit irgendwelchen anderen ersten Botschaften auftraten. Die, kann ich dir genauso erzählen, wie ich das damals wahrgenommen habe, direkt schon in eine Richtung ging, wo ich gedacht habe, hier wird uns ein Wolf im Schafspelz hingesetzt. Und wenn der Lucke das nicht mit einkalkuliert hat, nimmt er es auf jeden Fall mit in Kauf. Und es ist ihm einfach egal, dass hier ein Ressentiment, eine Feindlichkeit gegenüber anderen Ländern geschürt wird, dass ich ganz früh dachte, das stößt mich ab. So. Ist aber für mich ein Haken dran. Lass uns vorspulen wieder an die Stelle, nach der ich eigentlich gefragt habe, nämlich du trittst da jetzt gleich auf eine Bühne 2017, wo Tausende auf die Straße gehen gegen diese Partei. Da ist die mediale Berichterstattung, da sind die Statements gefallen, da ist völlig klar, wofür diese Partei steht. Von mir aus wird es danach noch krasser, aber es ist schon sehr, sehr krass. Da dann nochmal gefragt, wieso und wie willst du mich jetzt hier abholen, wenn ich dir sage, davor habe ich Angst, dass dann ein 16-Jähriger da auf die Bühne geht und sagt, hier bei den extrem Rechten haue ich jetzt eine Rede raus und das fühlt sich super gut an, das kickt mein Ego, das pusht mich.
Weil ich damals 2017 in Münster überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass ich diese Rede jetzt vor den extrem Rechten halten würde. Das hätte ich auch gar nicht tun wollen. Man erlebt eine Partei ja aus der Wahrnehmung vor Ort heraus auch sehr, sehr stark. Das, was man mitbekommt, ist sehr, sehr stark geprägt dadurch, in welchem Verband man aktiv ist, welchen Menschen man begegnet, welche Erfahrungen man selber in dieser Partei macht. Und ich hatte die Erfahrung in Münster, dass wir damals einen sehr moderaten, deutschlandweit wahrscheinlich einen der gemäßigtesten Kreisverbände hatten. Die Menschen, die mir auch 2017 in der AfD Münster begegnet sind, das waren in der großen Mehrheit enttäuschte Ex-SPDler, CDUler, FDPler, aber niemand, der aus einschlägig rechten Gruppierungen oder rechten Gesinnungskreisen gekommen wäre. Und in Münster habe ich auch damals, 2017, als ich Ende 2016 bin ich selber in den Vorstand gewählt worden, erlebt, dass wir und vorher meine Vorgänger sehr rigoros gegen alles vorgegangen sind, was versuchte die Partei für rechtsradikale, für rechtspopulistische Thesen und Positionen zu vereinnahmen. Und ich hatte das Gefühl, nicht, dass ich auf die Bühne trete einer enthemmten, einer sich radikalisierenden Partei, sondern auf die Bühne einer Partei, die noch nicht entschieden hat, wo geht es mit mir hin. Natürlich kann man im Nachgang sagen, und das sehe ich mittlerweile auch so, dass man ob der eigenen Erfahrung in der Partei, ob dieser Blase, in der man sich innerhalb der Partei bewegt hat, ein verzerrtes Bild hatte von der AfD und von der Radikalisierung, wie sie zu diesem Zeitpunkt schon tatsächlich vonstatten gegangen ist. Dennoch hatten wir uns damals immer vor Augen geführt, oder das war unsere Wahrnehmung, dass Parteigründungen immer mit Radikalen und mit Extremisten behaftet sind. Als die Grünen sich in den 80er Jahren gegründet hatten, hatten die Grünen massives Problem mit der Stadtindianerbewegung. 1985, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage, hatten die Grünen damals einen Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen, in Gütersloh. Da hat man sich ein Positionspapier ins Programm geschrieben, wo man die Legalisierung von Pädophilie in Deutschland ohne Gewalt gefordert hatte. Man hat die Altersgrenze für Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen komplett aufgehoben in diesem Programmentwurf. Und dann gab es einen weiteren Parteitag in der Stadthalle Bad Godesberg, wo man dann massiv also dagegen vorgegangen
Parteien,
ist, gegen diese Sachen Elemente,
dass andere
gegen
Parteien
diese Extremisten.
Fehler machen, ne? Dass andere Parteien
geht's ja nicht um, darum, dass andere
Aspekte
Parteien
haben, wo auch Extreme in egal welche Richtung dabei sind, ist mir ja völlig klar.
Aber darum
nur
geht's
die AfD nämlich war als eine Ansammlung von Leuten, die extrem sind, als eine Partei, die das toleriert, die versucht, und wie alle Parteien irgendwie damit zu ringen, um irgendwie sich auch an Wählerstimmen zu bedienen. Aber nichtsdestotrotz am Ende eine ist, wo völlig klar ist, das sind da eben keine Ausrutscher, das ist nichts, was nachher korrigiert wird, das ist nicht irgendeine Einzeltruppe, die dafür irgendwas steht, sondern es ist eine grundsätzlich fremdenfeindliche Partei.
Heute ja. Damals nein, weil die Partei damals aus meiner Sicht zu jung war.
Na gut, da werden wir nicht zusammenkommen, das habe ich ganz anders wahrgenommen. Dann gehen wir mal in deine Rede rein, weil die ist jetzt nur Fakt. Erinnerst du dich dran, was du da gesagt hast? Kriegst du noch was hin?
Ja, sicher. Also ich habe selber im Vorfeld von diesem Podcast versucht, das Video aufzutreiben, habe es aber leider nicht mehr gefunden.
Ja, es stand hier in meinen Unterlagen und ich habe auch gedacht, kriegen wir das nochmal komplett hier eingespielt.
Gefreut,
hätte ich auch sehr interessant gefunden, aber dann aus deiner Erinnerung, was kannst du noch davon sagen? Was waren krasse, prägnante Stellen?
Naja, meine Rede hat sich in einem großen Teil damit beschäftigt, was ist eigentlich für uns Patriotismus? Worin unterscheiden wir uns von den anderen Parteien? Und ich habe damals artikuliert in dieser Rede, dass, nachdem ich Missstände aufgezählt hatte, dass für mich Patriot ist in Deutschland, wer dieses Land liebt, die Kultur schätzt und die Werte vertritt, die unsere Verfassung vorgibt, ganz gleich, woher er kommt. Ich habe in dieser Rede auch, und damit habe ich mich von vielen anderen in diesem Saal sicher unterschieden, gesagt, für mich ist auch deutsch und kann genauso ein guter Patriot sein wie ich oder wie jeder andere in diesem Saal, jemand, der homosexuell ist, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, jemand, der Muslim ist, solange er auf dem Boden des Grundgesetzes lebt, sich bewegt, solange er Werte vertritt, die mit unserem christlichen Menschenbild in Deutschland einhergehen und konform gehen und solange er darum bestrebt ist, die Kultur, wie wir sie in Deutschland haben, zu achten, zu pflegen und zu erhalten. Das war damals etwas, was ich artikuliert hatte und was mir auch wichtig war, in dieser Rede damals war die Forderung nach direkter Demokratie und nach absoluter Toleranz für das gesprochene Wort. Ich habe von Gedankenfeigheit in den etablierten Parteien gesprochen.
Ah, ja.
Sehe ich heute völlig anders.
Aber so, das wo wir auch bei den Querdenkern raushören. Man darf nichts mehr sagen und
genau,
alles ist gleichgeschaltet und
Gefühl,
die Medien. Ja.
Man hatte das Gefühl, man selber hat sich nicht als radikal empfunden. Ich habe mich auch selber nie als rechts gesehen oder geschweige denn als rechtspopulistisch. Man hatte das Gefühl, man kriegt Attribute wie rechtspopulistisch, rechtsradikal, zu Unrecht zugeschrieben.
Okay.
Und nur weil man aus der eigenen Wahrnehmung heraus Kritik oder Position artikuliert, die vor 20 Jahren in Deutschland, damals in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren auch noch in der CDU durchaus sagbar waren. Zumindest das, was ich damals vertreten habe. Und deshalb sprach man von der Gedankenfeigheit in etablierten Parteien,
okay,
was ich heute anders sehe.
Gab es dafür die Standing Ovations oder gab es
irgendwas? Große Standing Ovations. Mhm. Die gab es aber auch, als ich davon gesprochen habe, dass Demokratie und Meinungsfreiheit auch immer die Toleranz für die Meinung und das Streiten für die Meinung des politisch Andersdenkenden ist. Ich habe in dieser Rede damals Rosa Luxemburg zitiert gehabt und Voltaire, die gesagt hatten, ich teile eine Ansicht nicht, aber ich wäre bereit, für die Ansicht eines anderen zu streiten, notfalls dafür zu sterben, dafür, dass er sie sagen darf, solange sie sich auf dem Boden dieses Grundgesetzes befindet. Und das war damals auch immer meine Geisteshaltung. Ich habe gesagt in dieser Rede, das habe ich anfangs auch so gesehen, ich fühlte mich auf der guten Seite, auf der richtigen Seite, die eine unterdrückte Minderheit ist, berechtigte Position vertritt, Probleme hat in den eigenen Reihen, aber doch in der Mehrheit eine berechtigte Position vertritt, die nicht gehört werden will. Und meine Haltung war immer, alles, was sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet, muss gesagt werden dürfen. Und deshalb müssen auch wir das tun dürfen.
Ich merke dir die Energie wieder an und merke vor allem bis hierhin schon etwas, was mir nochmal sehr klar wird, wo du es hier so beschreibst. In dem Moment, wo ich von außen komme und dich angreife, wächst eher noch dieses Gefühl von, wir sind hier unterdrückt, wir dürfen nicht sagen, was wir sagen wollen. Das schweißt zusammen und das macht nochmal radikaler.
Genau, also zumindest hat es in einem gewissen Umfang mit reingespielt. Ja. Für mich prägend oder mich bewegt haben immer Freunde und Familienangehörige, die meine Partei und meine politische Ansicht zwar kritisiert hatten, aber immer darum bemüht waren, mich und meine Position losgelöst davon zu betrachten. Die sich sehr differenziert damit auseinandergesetzt haben, was vertrittst du, was hält dich damit in dieser Partei, was ist dir wichtig, aber auch immer wieder gefragt haben, wo ist für dich die rote Linie, okay, die du nicht überschreiten kannst. Das waren so Gespräche, die mich zu Selbstreflexion gebracht haben,
ah, ja,
und die mir was ausgelöst hatten, wo ich sagte, das war ein Dialog, der hat dazu geführt, dass ich gewisse Dinge in der Partei immer, immer kritischer reflektiert und beobachtet hatte.
In
der Druck
Prozess
von außen, du bist rechtsradikal, du bist Teil von einer rechtsradikalen Partei und die Partei ist mehrheitlich so, obwohl man es selber ganz anders wahrnimmt,
ja,
das hat in mir eine Abwehrhaltung ausgelöst.
Ja, Reaktanz, ne?
Genau.
Wie in einem Kind,
ganz,
wenn du
ganz
sagst,
massiv,
du musst jetzt Spinat essen, dann will das kein Spinat essen.
Und in der AfD noch viel massiver, weil man ja nicht nur, man fühlt sich in einer permanenten Abwehrhaltung, nicht nur nach außen hin, wo dieses große Unverständnis aus der großen Mehrheitsgesellschaft kommt, sondern auch nach innen hin, wo man sich permanent rechtfertigen muss. Weil man nach innen hin natürlich die Person am rechten Rand der Partei kritisiert und von denen dann vorgeworfen bekommt, man wäre ein Duckmäuser, man wäre feige, man will sich anbiedern, man ist FDP, CDU 2.0 und irgendwann war man dann innerhalb der Partei schnell Flüchtlingslobbyist. Ende 2017, Anfang 2018.
Das sind so Wörter, die da fallen.
Ja, ja. Anfang 2018 wurde ich das erste Mal auf einem Parteitag, auf einem Bezirksparteitag im Münsterland als Merkel-Hure bezeichnet. Und dann gehe ich auf eine Veranstaltung, laufe durch die Gegendemonstration und dort bin ich wieder rechtsradikal und Nazi in den Augen der Menschen. Und man führt für sich persönlich einen permanenten Abwehrkampf innerhalb dieser Partei nach rechts und zur großen Mehrheitsgesellschaft nach, ja, links. Und man ist permanent hin und her gerissen. Es ist eine riesige Drucksituation. Und irgendwann glaubt man sich in der Lage, in der man selber ist und indem man sich, wenn man es ehrlich betrachtet, auch selber rein manövriert hat, weil man sich selber zu groß gewichtet hat, weil man selber glaubte, man kann das Ganze
Ego
noch
hat streicheln lassen.
Ja, und auch weil man die eigenen Einflussmöglichkeiten überschätzt hatte.
Okay.
Dann glaubt man irgendwann, man befindet sich in einer Situation, in der es kein Zurück mehr gibt. Man hat innerhalb der Partei wahnsinnig viel Energie geopfert, Zeit, Geld, Nerven und auch Entbehrung im Privaten, wo man im Freundeskreis geschnitten wurde, wo man gesellschaftlich Druck erlitten hat, wo man dann sagt, wenn ich jetzt austrete, dann überlasse ich ja den Leuten, die tatsächlich das sind, was die Menschen da draußen bekämpfen, die dafür verantwortlich sind, dass ich so wahrgenommen werde, dass ich diesen Druck habe erleiden müssen, dann überlässt man denen die Strukturen, okay, die man jetzt selber aufgebaut hat. Das ist einerseits der Trotz innerhalb und andererseits der Trotz nach außen ist, wenn ich jetzt austrete und den Flügel gewinnen lasse, diesen Kampf, den Rechtsradikalen und Björn Höcke, den Richtungskampf um die Partei gewinnen lasse, dann gebe ich den Menschen, die die AfD und die mich schon immer kritisiert haben, ja ein Stück weit auch recht.
Ich finde es interessant, wie betont ruhig Alexander seine Geschichte erzählt. Das fällt euch an seiner Stimme sicher auch auf. Und gleichzeitig merkt man doch sofort, dass da ganz viel in ihm brodelt. Man spürt in seiner Erzählung richtig, wie sehr er emotional bei dieser Partei war, oder? Was ihn dann trotz dieser emotionalen Nähe zu seinem Austritt bewegt hat, hören wir gleich. Und da wird es nochmal ganz interessant, weil man das so vielleicht nicht erwartet hätte. Aber erstmal noch ein genauerer Blick auf den Eintritt, wie alles begann. Warum macht Alexander da mit? Schon mit 13, 14 sucht er verschiedene Jugendorganisationen in der Politik auf. Der erste Kontakt mit der AfD kommt durch eine Anzeige des Kreisverbandes AfD Münster zustande. Ein VWL-Professor hält einen Vortrag über Euro-Währungspolitik. Das Thema interessiert Alexander. Und so geht er gemeinsam mit seinem Vater, der eigentlich genau wie Alexanders Mutter auch überzeugter Sozialdemokrat ist, zu der AfD-Veranstaltung. Zu Alexanders Mutter ist noch interessant zu wissen, dass sie mit 19 als Flüchtling nach Deutschland kam. Und auch sein Vater hat eine Migrationsgeschichte. Beide Eltern waren Teil der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Ein Kind von Geflohenen kämpft also plötzlich in Deutschland für Vaterland und Patriotismus und in der AfD gegen die Interessen von anderen Menschen auf der Flucht. Alexander sagt, die Dankbarkeit sei der Grund dafür, da er durch seine Eltern die Armut und Diskriminierung im kommunistischen Polen kennt, ist er so dankbar, in Deutschland anderes vorzufinden, dass er Deutschland verteidigen möchte. Bitte nicht vergessen an der Stelle, wir reden vom Alexander von damals. In dessen Kopf hat das damals alles Sinn gemacht. Mich persönlich macht diese Logik fertig und trotzdem hört man es ja immer wieder. Übrigens finde ich das kein Deut besser als, du hattest einfach Glück und musstest noch nie irgendwie fliehen, deine Eltern auch nicht und so sitzt du sicher in Deutschland und bist dann gegen Menschen, die hier Asyl suchen. Es ist nur irgendwie natürlich besonders absurd, wenn Leute eigentlich doch wissen müssten, wie wichtig es ist, fliehen zu können, Asyl zu bekommen und sich dann in einer Partei engagieren, die das anderen abspricht. Wir hören jetzt gleich, dass Alexanders Ansichten sich mittlerweile geändert haben. Was bedeutet Patriotismus und Liebe zum Vaterland für ihn heute?
Für mich persönlich, das ist auch ein schöner Satz, den hat sich, glaube ich, Helmut Schmidt auch mal zu eigen gemacht, ist Patriotismus eben nicht der Hass gegen das andere, nicht die Abgrenzung und das sich darüber erheben, was andere Menschen leben, sondern es ist die Liebe und die Wertschätzung zu dem eigenen. Was gleichzeitig aber auch nicht bedeuten muss und nie bedeuten darf, meiner Meinung nach, dass andere Kulturen, dass andere Lebensentwürfe weniger wert sind. Sie sind schlicht und ergreifend anders.
Psychologische Gegenthese. Ja, wir denken an Fußballvereine. Die sind in ihren Trikotfarben unterschiedlich, stehen dann im Stadion. Da gibt es ein paar, die hauen sich die Köpfe ein. Aber da gibt es auch ganz viele, die machen das total friedlich. Ja. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, so ein Fußballtrikot anzuziehen und in einer Fankurve mit 10.000, 20.000 zusammenzustehen. Habe ich schon mal erlebt. Bin gar kein Fußballfan, aber dazu stehen, dieses Wir-Gefühl zu spüren, ist unfassbar massiv. Hat aber die Bedingung, dass es da ein Hier sind wir in Gelb und da drüben sind die in Blau gibt. Sonst wäre das nicht so krass.
Ja, nur dass das Hier sind wir meiner Meinung nach dann halt das gesamte Land umschließen sollte. Und dass das
ja,
wir...
Ja, klar. Hier sind wir, hier sind die Deutschen und jetzt stehen da leider Richtung Südosten Leute an der Grenze. Auf die müssen wir schießen. Das ist ja genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, Alex, der mich daran so fertig
ja,
macht.
Ich kann den Punkt total nachvollziehen.
Okay.
Ich habe es immer aus einer anderen Denkrichtung heraus gesehen. Ich habe weniger die Gefahren im Blick gehabt, auch wenn die mir durchaus präsent waren. Und auch wenn ich sehe, dass das, was du gerade artikulierst, ja eine Geisteshaltung ist, die viele Menschen, die sich selber als Patriot bezeichnen, innerhalb der AfD so auch leben und dadurch Anteil daran haben, dass diese Gesellschaft sich auseinanderbewegt und dass gesellschaftliche Konflikte geschürt werden, dass Ressentiments geschürt werden. Ich persönlich hatte aber vielmehr die Perspektive oder die Chance im Patriotismus gesehen, dass man dadurch eine gemeinsame Basis schafft, eine gemeinsame Identität, aus der auch Solidarität miteinander und ein größeres Verständnis erwachsen kann. Ich glaube schon, dass es dem Menschen ein Stück weit zu eigen ist, dass wir einen gemeinsamen Nenner suchen. Das ist bei uns im Freundeskreis, ja, genauso wie im Verein,
ja,
und auch in der Politik so. Und ich glaube, dass diesen großen gemeinsamen Nenner auch ein Land braucht, wenn ein Sozialstaat mit gemeinsamer Solidarität und mit gemeinsamem Verständnis funktionieren soll. Ich glaube, dass ein Land, das nichts hat, was es gemeinsam definiert, wo es nichts gibt, worauf man gemeinsam stolz ist und womit man sich gemeinsam eine Identität gibt, dass ein solches Land langfristig Probleme damit haben wird, einen Sozialstaat aufrechtzuerhalten.
Da bin ich total dabei.
Weil Menschen sich auseinanderbewegen.
Völlig klar. Auch ich unterschätze nicht die Kraft und auch den Wert von Identitätsstiftung, wo auch immer man die dann rauszieht. Weil wenn du das Menschen wegnimmst, greifst du die in ihrem absoluten Kern an, nämlich wissen zu wollen, wer bin ich, was ist meine Rolle hier, wo gehöre ich hin? Mein Problem ist, dass wenn du mich jetzt fragen würdest, worauf bist du denn stolz an Deutschland oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich ganz andere Punkte nennen als der Durchschnittstyp in der AfD.
Ja, definitiv, aber auch ich würde ganz andere Punkte nennen als der heutige Durchschnittstyp in der AfD. Damals, aber das war auch der Punkt, den ich in meiner Rede artikulieren wollte und den ich auch immer wieder in Reden zur Sprache gebracht hatte. Damals war mir wichtig, dass die AfD sich absetzt von klassischen rechten Parteien und sich unterscheidbar macht von der neuen Rechten und von der alten Rechten in Deutschland. Dass die AfD sich ein wertekonservatives Profil gibt, wo man dann eben sagt, Patriot sein kann jemand, ganz egal woher kommt, aus welchen sozialen Verhältnissen, deutsch sein, hat für uns nichts damit zu tun, woher jemand kommt, wo seine Wurzeln liegen, welche Erfahrungen dieser Mann gemacht hat. Deutsch sein, das ist für mich jemand, egal ob er sich als deutsch definiert oder nicht, der kulturelle Werte, die in unserem Grundgesetz verankert sind, wie Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, verteidigt nach außen wie nach innen, nach außen lebt und gleichzeitig gewisse kulturelle Bräuche, wie sie hier in Deutschland Usus sind, schlicht und ergreifend einfach nur schätzt und erhalten möchte. Diese nicht ablehnt, nicht aus einer falsch verstandenen Toleranz her abschaffen möchte, sondern einfach bewahrt und allen Menschen, die in dieses Land migrieren, die Tür offen hält, Teil von diesem großen Ganzen
also
zu sein.
Wenn das mein Anspruch wäre, kann ich mir keine Partei vorstellen, wo das weniger gelebt wird als die AfD.
Definitiv, davon hat sich die AfD sehr weit wegbewegt.
Ich habe das Gefühl, da, nicht nur, dass sie da nie war, sondern dass sie von Anfang an genau gegen dieses, hier kann man dazugehören, hier kann man Teil von sein, dass sie dagegen stand.
Trotzdem hatte ich ja genau mit dieser Haltung, die ich dort auf der Bühne artikuliert hatte, vor diesen 300 Leuten, genau dafür habe ich ja frenetischen Applaus bekommen. Genau dafür haben sich dann die Leute...
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die frenetischen Applaus für die Stelle gegeben haben, wo du eben gesagt hast, auch Muslime gehören hier zu Deutschland.
Doch, und du wirst es dir noch weniger vorstellen können. In dem Saal drin hatten, wir hatten in Münster damals Mitglieder, die hatten einen nordafrikanischen Background, die hatten auch einen türkischen Background. Und ich hatte selber, als ich die Jugendorganisation geleitet habe im Münsterland, den einzigen Jugendverband bundesweit, in dem wir auch muslimische Mitglieder hatten, in der Jugendorganisation der AfD, die sich selber als Patrioten gesehen hatten, als Deutsche, aber als deutsche Muslime. Und da überhaupt keinen Widerspruch drin sahen, genauso wie ich das getan habe, die dann aber genauso zügig wie ich die Jugendorganisation verlassen haben, als ihnen in einer Art und Weise begegnet wurde von einem großen Teil der Mitglieder der Partei und als ein noch größerer Teil der Mitglieder dieser Jugendorganisation das stillschweigend hingenommen hat.
Vertan sprach der Hahn und stellte fest, dass wenn sich viele Patrioten zusammentun, am Ende das doch gefährlich werden kann.
Im Rahmen der AfD war das definitiv der Fall, weil wir viel unterschätzt hatten.
Alex, du wirst Vizekreissprecher in Münster, also jetzt beginnt eine steile Karriere und wirst dann in den Bundesvorstand der Jungen Alternative JA gewählt. Das heißt, es geht direkt richtig ab.
Es geht direkt richtig ab. Das war eine steile Karriereleiter. Am November 2016, mit wirklich 16 Jahren, stellvertretender Kreissprecher in Münster. Da hast du eine Position, die haben in anderen Parteien nur Leute Ü30, meist Ü40. 2016 auch Bezirkssprecher der Jungen Alternative. Dann leitest du die Jugendorganisation im gesamten Münsterland, kommt erst in den Landesvorstand und dann 2018 sogar in den Bundesvorstand.
Da höre ich jetzt wieder das Ego durch, das
und
so gestreichelt
ist. Das war damals unfassbar ausgeprägt. Mhm. Heutzutage denke ich mir, mein Gott, wie kleinkariert war das. Und hätte es mir nicht gut getan, für mich selber auch auf die Bremse zu treten. War es überhaupt richtig in dieser Partei, dass man Menschen, die so jung waren, die so unerfahren waren, so schnell in so große, so wichtige Positionen hat treten lassen? Oder war das nicht viel eher verantwortungslos? Und war es von mir auch nicht völlig vermessen, für mich den Anspruch zu haben, dass es so schnell schon so hoch gehen muss und sollte? Da habe ich mir, glaube ich, keinen großen Gefallen mitgetan. Auch weil man mit zunehmendem Alter und zunehmendem Erfahrungsschatz deutlich besser imstande ist, zu reflektieren, zu analysieren und Entwicklungen zu begutachten, Menschen entgegenzutreten, als man es eben in so einem Alter ist. Aber ich war damals sehr selbstbewusst und wollte auch sehr schnell sehr weit hinaus und sehr hoch hinaus. Auch weil ich gemerkt habe, okay, mit zunehmender Zeit, das Ganze nimmt immer mehr eine Richtung von Monat zu Monat, die ich so nicht mehr teile oder die ich gefährlich finde. Und da war mein Anspruch oder mein Ansporn, jetzt muss es immer weitergehen, immer einflussreicher, immer wichtiger, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Also das System aus sich heraus verändern.
Genau.
Ja, verstehe ich. Statt mit auf der Straße dagegen zu demonstrieren, versuche ich mal von innen noch irgendwie das Ganze in Bahn zu halten. Wie reagiert dein Umfeld? Weil wenn der Vater am Anfang noch sagt, ja, ist mir hier zu chaotisch und das ist das, was mich stört, wird ja immer klarer, wofür die AfD steht und es wird auch immer klarer, dass es dort diese extrem rechten Flügel gibt, dass dort Rechtsradikale ganz klar zu den Strukturen gehören. Ab wann kommt so ein Gegenwind auf oder passiert das gar nicht?
Also der Gegenwind aus meinem Umfeld trat später ein, als er von außen kam, außerhalb meines Umfelds. Aber natürlich habe ich da unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist kein normales Engagement, das du dort hast. Das ist nicht wie in jeder anderen Partei auch, war als ich 2015 in einem Praktikum war von der Schule aus. Da war ich damals, weil ich einfach verdödelt hatte, meine Praktikumsbewerbung rechtzeitig abzuschicken. Eine Woche vorher ohne Praktikumsplatz und habe den dann bei einem befreundeten Besitzer von einem Tabakwarenladen gemacht. Wahnsinnig cooles Praktikum, hat mega Spaß gemacht. War immer ganz witzig, Rentnern dann so Erotikblättchen zu verkaufen, die dann so unzünftige Namen wie das Schlüsselloch oder so trugen. Hat Spaß gemacht, war ganz witzig. Und netter Arbeitsalltag, total entspannten Umgang mit dem Typen, der diesen Kiosk da betrieben hat. Und auf einmal kommt ein Anruf. Und der Anruf kommt vom Hausmeister meiner Schule. Und der teilt mir dann mit, dass ich bitte sofort zur Schule kommen soll. Im Umfeld meiner Schule hätte es eine Plakataktion gegen mich gegeben. Und dann war ich in mein Gymnasium, das war das Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium, an der Promenade in Münster. Und mir wurde ein Zettel übergeben vom stellvertretenden Schulleiter und von meinem Hausmeister im Stile eines Fahndungsplakates mit meinem Gesicht, damals 15, draufgedruckt und einer Beschreibung in DIN A3 und DIN A4 Format. Das waren knapp 40 Plakate, die da um die gesamte Schule hingen. Was für ein widerlicher Mensch ich sei, weil ich Aktivist in der Jungen Alternative wäre.
Ja.
Rassistisch, homophob, fremdenfeindlich. Ich hätte was gegen Intersexuelle und andere Minderheiten. Puh, das war erdrückend. Also das hat einen eingeschüchtert. Und da dachte ich, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da kommt richtig, richtig großer Gegenwind auf dich zu. In meinem Freundeskreis, wo ich damals so jeden Dritten in meinem Umfeld hatte, der selber auch einen Migrationshintergrund hatte, habe ich diesen Gegenwind oder vehemente Reaktionen nicht erlebt, wo jemand gesagt hätte, das teilen wir. Sondern die meisten Leute haben damals die Einstellung vertreten, okay, irgendwie ganz komisch, wo du da aktiv bist. Es passt aus unserer Wahrnehmung heraus nicht. Aber wir wissen ja, wie du tickst.
Und deine Eltern, die so politisch sind?
Dann nehmen wir das erstmal so hin. Und meine Eltern, die haben natürlich auch die Entwicklung der Partei immer kritischer gesehen. Gerade als dann die Flüchtlingspolitik immer mehr zum Thema wurde, 2015, 2016, hat man sich dann am Esstisch schon das ein oder andere Mal in den Positionen überworfen gehabt. Man hatte andere Positionen und Haltung vertreten. Und trotzdem hat man meist noch einen gemeinsamen Grundkonsens gefunden.
Okay.
Ich selbst habe ja nie die Aufnahme von Flüchtlingen vollständig abgelehnt, obwohl das in der AfD damals Mehrheitsmeinung war. Ich selbst habe auch nie gesagt, dass es völlig verfehlt wäre, Menschen aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, Obhut in Deutschland zu geben, sondern dass man das in einem gewissen Umfang tun muss und dass man das stärker regulieren und reglementieren müsste. Das war damals meine Haltung. Ich habe den Staat überfordert gesehen mit dieser großen Zahl an Menschen, die in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum nach Deutschland kommen. Hatte natürlich auch einen verzerrten Blick auf die Probleme, die dadurch entstanden, die ich übersteigert wahrgenommen habe, weil die Blase, in der man sich begibt, gerade in sozialen Medien, sehr, sehr AfD gefärbt war. Wenn man in der AfD aktiv ist, verabschieden sich schnell die Freunde mit einem eher linken, progressiven Weltbild aus der eigenen Facebook-Timeline. Ja. Die bleiben einem im Alltag erhalten. Aber auf Facebook hat man dann auf der Timeline ganz, ganz schnell nur noch AfD-Mitglieder oder AfD-affine Menschen. Man kriegt ja auch nur Freundschaftsanfragen aus diesem Milieu. Und dann kriegt man auch nur noch Artikel empfohlen und angezeigt auf der Timeline, die genau dieses Spektrum bedienen.
So funktionieren ja auch
die Algorithmen. Und man ist in dieser Blase angekommen. Und dann hat man ganz, ganz schnell den Eindruck, dass in Deutschland nichts anderes mehr passiert, als dass jeden Tag eine Frau von einem Flüchtling vergewaltigt oder überfallen wird. Und das ist ein massives Problem an Kriminalität, gibt, die von Flüchtlingen ausgeht. Und gegen dieses Problem, das man völlig übersteigert wahrnimmt, das es natürlich in einem gewissen Umfang auch gab und gibt, aber das man sehr übersteigert und sehr verzerrt wahrnimmt, will man etwas tun. Und das war mein Anspruch damals. Mir ging es darum, rigoroser gegen Menschen zu gehen, die ihren Gaststatus in diesem Land und ihren Asylstatus, ihren Flüchtlingsstatus ausnutzen. Und dass man Grenzen aufzeigt dessen, was der Staat aufnehmen kann.
Gibt es denn Momente, wo du für dich merkst, wir haben eben schon kurz die roten Linien angeschnitten. Das geht jetzt zu weit bei dem Stammtisch oder auch mit den Leuten, mit denen du so zu tun hast?
Die gab es dann immer mehr mit der Zeit. 2015 hatte ich diese Momente überhaupt nicht.
Ja.
Da gab es im Münsterland und in Münster keinen einzigen Stammtisch, wo ich gesagt hätte, hier ist jetzt was, eine Aussage gefallen, die finde ich nicht in Ordnung. Angefangen hat es und das ist auch eine Entwicklung, die im Nachgang auch Frauke Petri und Markus Prezell dann in ihrem Buch nachgezeichnet haben. So richtig angefangen hat es 2016, weil dann die Mitgliederentwicklung vollständig gekippt ist. Mein Eindruck war, dass wir in der AfD bis 2016, je nachdem in welcher Region man unterwegs war und gelebt hatte, einen sehr unterschiedlichen Zulauf an Mitgliedern hatten. Gerade in Nordrhein-Westfalen hatten wir einen großen Zulauf an unpolitischen, unzufriedenen Menschen, die parteipolitisch nicht vorgefärbt waren und einfach Werte konservativ getickt haben, wie die CDU in den 90ern. Ab 2016 kamen dann Menschen, die sind nicht eingetreten, obwohl die AfD in der medialen Öffentlichkeit rechtspopulistisch wahrgenommen wurde, sondern weil die AfD rechtspopulistisch wahrgenommen wurde. Weil der AfD nachgesagt wurde, sie hat rechtsradikale Tendenzen.
Auf wen trifft man dann?
Und dann kommt auf einmal ein Mitglied, ich nenne mal den Vornamen Udo, zu unserem Stammtisch in Münster, stellt sich dort vor als Unternehmer, bürgerliche Vita. Und es geht um den Islam und um Muslime und um Zuwanderung aus muslimischen Ländern. Und dieser Udo artikuliert dann auf dem Stammtisch auf einmal, dass aus seiner Sicht heraus das Wort Deportation in diesem Kontext auch mal wieder in den Mund genommen werden muss. Und das war der Moment 2016, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist. Das allererste Mal in der Partei. Da war ich echt entsetzt. Und das ging nicht nur mir so, das war auch bei vielen anderen Leuten so. Du siehst, wie in diesem Saal die Stimmung auf einmal kippt. Und auf einmal sind Menschen, die da vorher ganz normal mit dir diskutiert hatten, einzelne von denen, die sagen da nichts dagegen. Die nicken dann oder gucken ein bisschen blöd, aber sagen da nichts dagegen. Und ich und Gott sei Dank damals eine Mehrheit der Leute sind dann dort aufgestanden und haben die Person zurechtgewiesen, haben dort sehr, sehr vehement dagegen artikuliert, dass das NPD 2.0 ist und dass wir sowas nicht haben wollen, dass es widerlich ist, menschenverachtend, ekelerregend, eine Assoziation zum schlimmsten Teil, den Deutschland und die Welt jemals erlebt hat.
Wundert dich das denn, dass da solche Leute angezogen werden in dem Moment?
Nein. Also zu diesem Zeitpunkt wundert mich das nicht, weil eine Partei, die AfD, sehr, sehr stark zu dem Zeitpunkt schon wahrgenommen wurde, über ihre Radikalen.
Ja.
Es liegt in der Natur der Sache, meiner Meinung nach, dass Parteien und politische Strömung immer über das wahrgenommen wird, was am meisten Schlagzeilen, am meisten Reichweite, am meisten Echo bringt. Ich selbst hatte den Eindruck, dass der radikale Flügel stärker wahrgenommen wird in der medialen Öffentlichkeit, als das tatsächlich war. Das war meine Sicht damals innerhalb der Partei. Aber natürlich wurden die Leute immer stärker angezogen, sind immer stärker in die Partei eingetreten und die Gewichte begannen sich zu verschieben. Die Mehrheiten der Partei begannen sich zu verschieben und gerade 2016 begann sich auch der Raum des Sagbaren immer weiter zu verschieben. Und da haben wir uns in Münster damals das erste Mal überworfen gehabt. Der Kreissprecher hat sich nämlich geweigert, der heute wieder stellvertretende Kreissprecher ist in Münster, nach meiner Abwahl und beziehungsweise nach meinem Austritt und dem Austritt von Martin Schiller gab es nämlich wieder eine Mehrheit für solche Personen. Der damalige Kreissprecher, der hat nämlich gesagt, auch sowas muss sagbar sein in der AfD. Wir sind Speakers Corner und auch solche Menschen müssen einen Raum bei uns haben. Der wurde dann abgewählt, es gab eine Spaltung. In Münster ist der gesamte Höckeflügel ausgetreten aus der Partei oder erschien nicht mehr zu Veranstaltungen. In anderen Kreisverbänden ging das Ganze aber anders vonstatten.
Mich würde immer dieses, okay, der Höcke-Flügel tritt dann aus und dieses auch, man spricht in Flügeln, da stellt man sich mal einen Flügel in einem Raum, in einem großen Gebäude vor, einen Flügel links, einen Flügel rechts, so etwas, was so voneinander getrennt ist. Aber man darf ja nicht vergessen, hier treffen ja Leute zusammen, die sich dann gerne in zwei Kategorien aufteilen würden. Mhm. Aber erstmal kommen die ja mit einer ähnlichen Motivation, mit einem, ja, wir passen so gut zusammen, dass wir hier zumindest bei diesem Stammtisch aufeinandertreffen. Weißt du, was ich meine? Dieses, da steht dann einer auf und sagt, ja, wenn es um Muslime geht, müssen wir auch wieder über Deportation sprechen.
Ja.
Und dann steht ihr böse auf und haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, das kann ja gar nicht sein, das darf man doch nicht sagen. Ich frage mich, in was für eine Atmosphäre lockt man so einen Udo oder in welcher Atmosphäre fühlt der sich wohl und denkt, sowas kann ich hier sagen? Wie viele Teppiche habt ihr dem vorher ausgerollt, indem ihr sowas gesagt habt wie, ja, Muslime gehören aber auch nicht zu Deutschland. Und das Komma mit dem Nachsatz, den du eben von Frauke Petri zitiert hast, fällt dann halt hinten über. Oder ja, Muslime habe ich heute noch in meiner Facebook-Timeline gesehen, die sind ja schon von Natur aus viel aggressiver und greifen Frauen an als andere.
Also wir in Münster hatten dem auf diesem Abend sicher keinen Teppich ausgerollt, weil er das in der Wutrede gehalten hatte über die Gedankenfeigheit bei uns und wir dürften ja nicht zu einer CDU 2.0 dahin vegetieren. Er hätte den Eindruck, dass wir hier nur herumlamentieren würden und nicht trauen, das auszusprechen, was gesagt werden müsste in dem Thema. Aber natürlich haben Menschen wie Björn Höcke, wie Alexander Gauland oder auch ein Andreas Kalbitz, ein Jens Meyer schon zu dieser Zeit durch Interviews, durch Statements, durch Reden das Signal nach außen getragen, in dieser Partei findet auch ihr statt. In dieser Partei gibt es Menschen, für die wir hier Lobbyarbeit betreiben.
Ja.
Und in der AfD hast du dann ganz, ganz schnell zwei Parteien in derselben Partei gehabt. Von außen, und das kann ich komplett nachvollziehen, haben viele Menschen den Eindruck, ja, im Wesentlichen unterscheiden die sich nicht groß. Im Wesentlichen sind das dann Nuancen. Der eine, der ist dann nicht pauschal ausländerfeindlich, aber will die meisten trotzdem nicht dabei haben oder die sind in der Sprache ein bisschen anders. Das ist innerhalb der AfD nicht so gewesen. Und das ist auch heute nicht so, obwohl der gemäßigte Flügel marginal verschwindend klein geworden ist und überhaupt keine Aussicht mehr auf eine Mehrheit hat. Der Umgang innerhalb der AfD miteinander, hatte eine Dynamik, die man so in anderen Parteien nicht kennt, glaube ich. In der Radikalität und auch in dem Wut und in dem Hass,
mit dem man sich so feindlich gegenübersteht innerhalb dieser Partei.
Also das, was man gespürt hat auf Veranstaltungen, auf Parteitagen, das war regelrechte Verachtung. Also man hat sich selber innerhalb der AfD, ich persönlich, mich Politikern anderer Parteien häufig näher gefühlt als den Parteifreunden in der eigenen Partei. Ein Jörg Meuthen, der heute noch Bundessprecher der AfD ist, sich jetzt zurückzieht, der stand letztes Jahr noch, als ich in der Partei aktiv war, bis zum April, da hatten wir eine Kreissprecherkonferenz, es war Ende 2020. Und auf dieser Kreissprecherkonferenz mit allen Kreisvorsitzenden aus Nordrhein-Westfalen, wo ich Münster repräsentiert hatte, klagte Jörg Meuthen vor uns als Kreissprecher, dass er mittlerweile mehr Morddrohungen aus dem rechten Spektrum der AfD bekommt, als aus dem linken Spektrum außerhalb der AfD.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Ja, sicher. Aber ich will dir nur diese Dynamik aufzeigen.
Ja,
dass es dann Menschen gibt, die sich so sehr hassen, dass dann selbst AfDler von AfDlern Morddrohungen bekommen, wo die Leute dann sagen, ich wünsche mir, dass Bomben in deinen Gedärmen detonieren.
Ist mir klar. Und man könnte jetzt sagen, der Björn Höcke, der ist wirklich die Ausgeburt des Bösen. Das ist ganz, ganz schlimm. Mir machen Leute wie der Meuthen fast mehr Angst. Muss ich jetzt nochmal sacken lassen, gerade diesen Gedanken, aber ich spüre das immer wieder, dass ich denke, damals, die man ja heute immer weniger sieht, die Glatzen, die Neonazis, die mit einer Bomberjacke und Springerstiefeln auftreten, da wusstest du, was du hast. Und da wusstest du, da willst du nicht zugehören, davon grenze dich ab. Heute wird das von so raffinierten Menschen wie dem Meuthen in die Mitte der Gesellschaft getragen, fremdenfeindlich zu sein, Ressentiments zu haben, das tolle patriotische Wir-Gefühl so hoch zu halten, stolz darauf zu sein, Deutscher zu sein, das endlich wieder sagen zu dürfen, dass ich manchmal denke, ist das nicht viel gefährlicher als die, die so offen rechtsradikal sind, dass ich da eh schon sowieso als irgendwie gemäßigter Bürger weiß, halte ich mich von fern. Und dazu passt etwas, das ich nochmal rausgesucht habe, denn Eva Seppeschi war hier als Gast, die ist als 13-jähriges Kind in Auschwitz an der Rampe angekommen. Die wurde deportiert, so wie euer Udo das vorgeschlagen hat, mit den Muslimen. Und der habe ich AfD-Zitate vorgelesen, um zu wissen, was macht das mit der? Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Alexander Gauland, den hatten wir eben schon. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet. Beides Marcel Grauf, ein ehemaliger, ich weiß gar nicht mehr noch, oder aktueller Mitarbeiter. Ein
Mitarbeiter von Christina Baum, so. Mittlerweile Bundestagsabgeordnete.
Siehst du, damals im Landtag Baden-Württemberg. Genau. Das große Problem ist, dass man Hitler als absolut böse darstellt. Björn Höcke, du kennst sie alle. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Markus Frohnmeier. Abschiebung der Antifa nach Buchenwald. Arbeit statt Linksterror. Mirko Welsch. Das habe ich vorgelesen. Dieser Jüdin, die vor mir sitzt, die den Holocaust in Deutschland überlebt hat. Mhm. Und habe sie gefragt, was macht das mit dir? Und dann hat sie die Angst beschrieben, die sie vor der AfD, deiner damaligen Partei, hat. Und weil mich das eben immer interessiert, wo fängt sowas an? Wie kann das sein, dass in einem Land wie Deutschland Juden deportiert werden, 6 Millionen Juden umgebracht werden, in Gaskammern vergast werden? Und es ging immer und immer wieder auch um die Anfänge. Und dieses, am Anfang gibt's noch ein bisschen Rebellion und es kann doch nicht sein, dass die jetzt hier auf der Straße öffentlich verprügelt werden. Oder es fängt ja früher an, es kann doch nicht sein, dass die jetzt nicht mehr hier normal arbeiten dürfen oder einen Judenstern tragen müssen. Aber immer und immer wieder kommen dann so Situationen, wo bei so einem Udo, und deswegen catcht mich die Szene gerade so krass oder macht mich wirklich fertig, was du da von dem Stammtisch beschreibst, wo dann nicht mehr alle mit aufstehen und sagen, das darf man aber nicht sagen. Und das geht nun nicht. Und dann sind ein paar dabei, die vielleicht nicht nur nicken, sondern plötzlich irgendwann auch klatschen. Und der kommt, und das ist jetzt mein Punkt, aber aus eurem Stammtisch. Der kommt dahin und wird da im Zweifel groß. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich frage, was in einem von mir aus dann auch 16-Jährigen, damals deinen älteren Kopf irgendwann wie deinem vorgehen muss, dass man das nicht checkt. Wie schlecht läuft Geschichtsunterricht in unseren Schulen?
Naja, da ziehst du jetzt einen sehr, sehr radikalen Schluss draus.
Ah ja?
Ja, aber lass mich gerne ausführen. Ich versuche dich damit zu nehmen und dir die Gedankenwelt, die ich damals hatte, ein Stück weit aufzuzeigen, damit sie verständlich wird. In mir regt sich bei solchen Zitaten, wie du sie gerade angeführt hast, unfassbar viel Wut. Das hat sich auch damals schon getan. Da empfinde ich regelrecht Hass und Ablehnung, weil das widerlich ist und weil das an Menschen, die das Leid des Dritten Reiches damals erlebt haben, nicht spurlos vorbeigeht. Und weil das auch bei Menschen mit einem Migrationshintergrund heute in Deutschland Ängste auslöst, die nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Ich habe selber im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass ein sehr guter Freund von mir mit kurdischen Wurzeln, das war einige Monate vor meinem Austritt, na gut, es kann auch Ende 2020 20 gewesen sein, auf mich zugegangen ist und mir gesagt hat, Alex, ich habe das immer akzeptieren können, dass du in dieser Partei aktiv bist. Ich konnte immer differenzieren, unterscheiden zwischen dir und dieser Partei. Aber mittlerweile hat das Ganze eine Dynamik in Deutschland entwickelt. Mittlerweile haben auch rechtsradikale Strömungen eine Dynamik in Deutschland entwickelt, wo ich mir die Frage stelle, habe ich in 20, in 30 Jahren in diesem Land noch eine Zukunft? Wo ich Unwägbarkeiten für mich sehe und für meine Familie irgendwann, werde ich hier vielleicht irgendwann diskriminiert? Habe ich Probleme, einen Job zu finden?
Das ist doch genau das, was ich gerade eben beschrieben habe.
Und ab eben genau das. Und deshalb catcht mich das ja gerade auch ein Stück weit. Ja. Weil ich es von ihm auch genauso transportiert bekommen habe und weil ich es wirklich gut nachempfinden kann. Und da hat er mir dann auch ganz offen gesagt, für mich musst du jetzt so deutlich, wie die Partei sich mittlerweile radikalisiert hat und so klar, wie ihr diesen Kampf verloren habt, die Konsequenz ziehen, diese Partei zu verlassen. Sonst kann ich es nicht mehr mit mir vereinbaren, mit dir befreundet zu sein. Und im ersten Moment war ich ein Stück weit enttäuscht und so losgelöst von mir. Im nächsten Moment konnte ich das aber verstehen, weil das etwas ist, was an einem Menschen nicht spurlos vorbeigehen kann. Und weil die AfD zu diesem Zeitpunkt schon eine Radikalisierung durchlaufen hatte, wo man sich selbstkritisch eingestehen musste, wir sind gescheitert und wir dienen hier jetzt in unserem Wirken einem reinen Selbstzweck. Mache ich noch Politik aus Überzeugung heraus, das Richtige zu tun, aus dem Glauben heraus, mich hier durchsetzen zu können, oder bin ich im Endeffekt nur noch Feigenblatt für Positionen, für Personen, die genau diese Ängste in diesen Menschen auslösen? Und das war für mich eigentlich mit der entscheidende und der letzte Moment, wo ich den Entschluss getroffen hatte, diese Partei zu verlassen.
Okay.
Und mich von dieser Partei abzuwenden.
Ist das ein Aufwachen, so ein, wie man morgens wach wird und denkt, hä, in welchem Traum war ich gerade?
Das ist eine schrittweise Entfremdung, die man durchläuft. Und dann gibt es diesen einen Moment, der einem so den Rest gibt, der einem das fast zum Überlaufen bringt.
Das war dieses Gespräch?
Und das war dieses Gespräch, wo ich für mich festgestellt habe, du hast da den Blick dafür, was du bereit bist hinzunehmen, ein Stück weit verloren, oder was du bereit bist innerhalb dieser Partei auszuhalten und zu ertragen, den hast du verloren. Den gab es immer mal wieder, aber nie in dieser Vehemenz. Dass ein Mensch, der einem über Jahre als einer deiner besten Freunde nahesteht, so offen so eine Angst und so ein Unverständnis artikuliert.
Hier gab es einen Satz von Alexander, den ich ganz wichtig fand. Und zwar die Stelle, als er sagt, du hast den Blick dafür, was du bereit bist hinzunehmen, ein Stück weit verloren. Alexander verliert sich in den Parolen der AfD. Es wird immer mehr sagbar. Was er vorher nicht hinnehmen wollte, nimmt er plötzlich hin, weil er aus dem Blick verloren hat, was er eigentlich nicht hinnehmen möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Methode AfD. Und dann gibt es diesen Moment zwischen Alexander und seinem Freund, in dem ihm der Freund ganz klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das kannst du jetzt nicht mehr hinnehmen. Und Alexander erkennt, dass er die Partei verlassen will. An diesen Beschreibungen von Alexander wird mir nochmal klar, was sicher in ganz vielen Köpfen bei der AfD vor sich geht. Eigentlich, denken die dann, ist mir das zu krass, was der rechte Flügel hier fordert. Und dann kommt aber irgendeine Rechtfertigung im Kopf dieser Leute. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich jetzt austrete, machen die hier alleine weiter. Oder, das muss man doch noch sagen dürfen, das muss unser Rechtsstaat aushalten. Während den Anfängen, denke ich dann immer und immer wieder, und das ist mir auch in diesem Gespräch nochmal so deutlich geworden. In Alexanders Kopf findet sich irgendwann keine Rechtfertigung mehr, er steigt also aus. Und wir hören gleich, was ihm dabei geholfen hat. Die AfD, noch als Update, hat bei der Bundestagswahl im September 2021 wieder immerhin über 10% erlangt. Und das, obwohl das Bundesamt für Verfassungsschutz 2020 angekündigt hatte, den sogenannten radikalen Flügel der AfD zu beobachten. Der wurde daraufhin zwar formal aufgelöst, aber damit sind die Rechtsextremen ja nicht weg. Im Gegenteil. Im Januar 2022, also dieses Jahr, hat der Bundesverfassungsschutz sogar Belege für eine weitere Radikalisierung der Gesamtpartei vorgelegt. Die für den Bundesverfassungsschutz relevanten Äußerungen betreffen dabei nicht mehr nur Themen wie Rechtsextremismus oder Islam und Migrationsfeindlichkeit, sondern auch Äußerungen zum Themenbereich Corona. Wie kann man die Gesellschaft wieder entradikalisieren? Was machen wir mit den über 10%, die die AfD wählen? Hilft es ihnen irgendwie entgegenzukommen?
eine Hand auszustrecken?
Ich glaube, danach sehen sich unfassbar viele Leute, die immer noch dabei sind.
Ja.
Ja, und also sehr, sehr stark. Viele Leute, die austreten, haben große Angst vor diesem Austritt. Mir persönlich ist es dahingehend noch leicht gefallen oder leichter gefallen, weil ich wusste, wenn ich aus der Partei austrete, dann habe ich dann einen Freundeskreis, der in der Mehrheit ganz anders denkt als ich, der sich nie von mir abgewendet hat. Der zwar meine Geisteshaltung damals nicht vertreten hat, der nicht verstehen konnte, wie ich so lange dabei war, der aber wieder auf mich wartet. Und wo ich dann nicht in Leere hineingehe, sondern ich habe Freunde, die auf mich warten. Ich habe auch eine Familie, die sich nicht von mir abgewendet hat, obwohl sie politisch ganz anders denkt. Aber das haben nicht alle Menschen, die in der AfD aktiv waren. Ich habe oft erlebt, wie viele Parteifreunde von mir damals in ihrem Freundeskreis außerhalb der Partei komplett geschnitten wurden.
Ja.
Die wurden an der Uni nicht mehr begrüßt, die wurden im Arbeitsumfeld nicht mehr zu Feiern eingeladen, im Freundeskreis nicht mehr so oft, waren sie oft nicht mehr so oft dabei, viele haben sich abgewendet und dann haben diese Menschen ihr komplettes soziales Umfeld und ihren Umbau, das was ihnen Halt gibt im Leben, aus der Partei herausgeschöpft, dort sich neue Freundschaften aufgebaut, ein neues Netzwerk. Und wenn man dann den Entschluss für sich zieht, es ist zu weit, es geht zu weit, ich will da raus. Und wenn man das überhaupt kann, weil man nicht zu sehr abgedriftet ist in diese Blase, in die man unfassbar schnell gerät, wenn man keine Menschen mehr außerhalb der AfD um sich hat. Wenn man dann diesen Entschluss zieht, dann haben viele Leute Sorge, dass sie dann aufwachen und eine riesige Leere vor sich finden.
Ja.
Ich fand das ganz prägnant. Ich habe ja in dem Buch hinten auf der letzten Seite eine Mailadresse angegeben. Für Leute, die uns kontaktieren wollen. Leschik, Leschik, -alexander@web.de ist meine private Mailadresse. Gerne für Fragen, Anmerkungen immer nur zu. Und dann hatten wir noch eine Mailadresse für uns alle als Autorenteam. Also mich und meine beiden Co-Autoren. Und da haben sich tatsächlich auch AfDler an uns gewendet, die uns gefragt haben, wie kriege ich das hin zu meiner Familie, wieder einen Draht aufzubauen? Wie gehe ich auf die Leute zu und wie erkläre ich den Menschen das, damit sie verstehen, dass ich so lange dabei war? Wie geht ihr damit um, euch von dieser Partei komplett loszulösen? Und noch bewegender fand ich, als mich dann ein SPD-Mitglied aus Köln angerufen hatte, eine Dame, die mir dann gesagt hatte, der Patenonkel ihrer Tochter, ihr Cousin, ist seit Jahren in der AfD. Dadurch hat sich der Kontakt völlig zerlaufen. Die wollte erstmal wissen, wie tickt er überhaupt? Hat er sich da verloren? Ist er noch in diesem Höckeflügel abgedriftet oder ist der noch zurückzuholen? Und wenn ja, wie rede ich mit dem? Wie gehe ich mit dem um, um ihm zu zeigen, wir sind da?
Was hast du dir
wir
gesagt?
Wir holen dich wieder ab. Ich habe ihr ganz klar gesagt, dass es wichtig ist, zu würdigen oder den Unterschied zu sehen, wenn eine Person sich diese radikalen Positionen, wie wir sie alle mit der AfD in Verbindung bringen, nicht zu eigen gemacht hat oder wenn sie sich selber zumindest nicht so sieht, die Person differenziert zu betrachten. Einerseits klar zu machen, dass man die AfD ablehnt, aus
ja.
völlig nachvollziehbaren Gründen, weil
ja.
diese Partei heute eine gefährliche, in Mehrheit rechtsradikale Partei ist, dass man aber auch sieht, okay, es gibt Punkte in der AfD und in der Gründungsphase der AfD, die sind nachvollziehbar. Die muss man nicht teilen, aber das sind zumindest Positionen, die kann ein Mensch vertreten. Und für diese Position, wenn du sie vertrittst, wirst du nicht geschnitten. Die teile ich nicht, die kann ich mit dir diskutieren.
Okay.
Aber damit kannst du bei uns stattfinden.
Ja.
Und dann blenden wir Politik, wenn es uns zu sehr auf den Keks geht, aus. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber am Ende des Tages immer noch ein Bier miteinander trinken und uns als Menschen wertschätzen. Egal, wie wir politisch denken. Das hat mir wahnsinnig geholfen, bei meinen Freunden, bei meiner Familie, weil da immer ganz klar die Haltung war, man streitet sich politisch, aber am Ende ist man füreinander da und man hat da wen und man nimmt sich nicht über die Politik wahr. Deshalb würde ich persönlich auch nie jemanden über seine politische Einstellung oder über seine Religion definieren. Das strebt mir total zuwider und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir es lernen, den Menschen zu sehen, losgelöst von der Politik, aber auch aufzuzeigen, dass es Grenzen gibt. Dass das, was den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlässt, dass das nicht hinnehmbar ist, dort kritisch zu hinterfragen und die Person, und das ist, glaube ich, ein großer Tipp, den ich jedem antragen kann, der AfD-Wähler ist oder AfD-Mitglied ist, fragt die Person, wo war die rote Linie für dich, als du eingetreten bist und wie oft wurde die mittlerweile überschritten? Wo ist deine rote Linie für dich heute noch? Und wie oft hast du dir persönlich schon gesagt, dass es dort eine rote Linie gibt? Und hast sie immer weiter verschoben.
Hammer.
Und ist
ja,
es das,
find ich gut.
Ist das, was, wofür du diese rote Linie verschoben hast, ist es das noch wert? Aber für mich persönlich auch sehr prägnant die Frage, würdest du in dem Moment, wo du eingetreten bist, in meinem Fall dann 2015, würdest du nochmal zu einem Stammtisch gehen, der Partei heute, wie die Leute dort heute reden, wie sie heute nach außen treten oder würdest du erschrocken weggehen? Und wenn du erschrocken weggehen würdest, wenn dich so viel daran stören würde, wieso bleibst du dann überhaupt noch dabei? Ja, und das ist die riesige Herausforderung, die eigentlich uns die Demokratie und eine funktionierende demokratische Gesellschaft abverlangt. Die Menschen nicht entgleiten lassen und das Durchbrechen von sozialen Echokammern auch zu verhindern, dass soziale Echokammern überhaupt entstehen.
Ja.
Weil es so unfassbar leicht ist und so unfassbar bequem ist, Menschen, wenn sie eine Haltung vertreten, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mit diesen Menschen über das Thema überhaupt nicht mehr zu diskutieren oder sie in dem nächsten Schritt sogar zu meiden oder zu schneiden. Das Problem ist, dass wir dadurch es den Radikalen sehr, sehr leicht machen, den Demagogen sehr, sehr leicht machen, diese Menschen aufzusammeln, diese Menschen abzuholen, einzufangen und ihnen das Gefühl zu geben, du bist Teil einer unterdrückten Minderheit und hier wirst du gehört, hier findest du statt.
Genau, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, nimmst du 100 AfDler und wir haben die große Hoffnung, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, 60% von denen wären so wie du, dass dann die Chance besteht, ich wache auf und sehe, nein, dieser harte Angang gegen Menschen anderer Nationen, dieser harte Angang gegen Menschen auf der Flucht, überhaupt dieses Abschottende, dieses Nationalistische, das ist falsch. Wie kann ich die wieder zurückholen? Ja, wahrscheinlich, wenn ich auf der anderen Seite stehe mit offenen Armen. Stehe ich da nicht so für diese Leute bereit? Ist es für die restlichen 40%, die sagen, wir sind schon so radikal und uns kriegt ihr eh gar nicht mehr, viel leichter, die 60% bei sich zu behalten?
Und das ist es. Und der Mehrwert, den man davon hat, der ist ein immenser. Denn warum ist die AfD denn so stark in Deutschland noch? Warum hat die AfD in Ostdeutschland Zustimmungswerte, wo sie bei der Bundestagswahl in Thüringen, in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft war? Doch nicht, weil der Osten so rechtsradikal ist. Weil die Leute sich dort einfach nicht mehr gehört finden. Die fühlen sich abgehängt. Und vor allen Dingen haben die Menschen das Gefühl, die anderen Parteien, die wollen sie gar nicht mehr zurückhaben. Die wollen sie gar nicht mehr zurückholen. Das ist immer wieder ein Eindruck, den ich gehabt habe, als ich im Osten Wahlkampf gemacht hatte. Die meisten.
Ich habe schon oft das Gefühl, dass besonders manche Parteien gerne an ihrem rechten Rand nochmal die Schleppnetze auswerfen. Und das finde ich so fatal. Nicht sagen, kommt da raus, wir stehen für was anderes und hier mit offenen Armen, sondern.
Das ist der falsche Weg.
Ne? Es werden plötzlich AfD-Positionen aufgegriffen und man versucht dadurch die Leute wieder zu sich zu holen.
Genau. Also radikale Parteien mit eigener radikalen Rhetorik zu bekämpfen, ist völlig verfehlt. Das bringt nichts. Man darf Radikalen nicht nach dem Mund sprechen, um die Leute von ihnen wegzuholen, sondern man muss ganz klar machen, die Tür ist offen, wir machen euch ein Angebot, das nüchtern ist, das sachlich ist. Wir bieten euch einen Raum, in dem ihr mit sachlicher und differenzierter Kritik an vorhandenen Zuständen stattfinden könnt. Geht durch diese Tür und ihr findet wieder statt. Aber wenn ihr euch davon abwendet oder euch dem verweigert, diese Sachlichkeit anzunehmen und selber auf die Polemik zu verzichten, dem Radikalen abzuschwören, dann kann man den Menschen kein Angebot machen. Es kann keine Option sein, dass man sagt, wir holen die AfD da zurück, wir nehmen mit der AfD zusammenarbeiten oder mit der AfD koalieren.
Ja.
Das darf nicht sein, weil dadurch macht man diese Positionen, die dahinter stehen, salonfähig.
Man holt die Udos nach vorne.
Man holt die Udos.
Wen wählst du heute?
Ich habe bei der Bundestagswahl die CDU gewählt.
Rechts genug?
Die CDU? Die CDU unterstützt mich in vielerlei Hinsicht. Rechts genug, zweifelsfrei, ist aber heterogen aufgestellt. Für mich versagt die CDU an anderer Stelle. Der Pflegenotstand spielt bei der CDU im Programmprozess überhaupt keine Rolle. Die CDU ist in der Klimaproblematik und Thematik überhaupt nicht breit genug aufgestellt. Das sind Themenfelder, die mich bei der CDU umtreiben.
Noch AfD-Freunde?
Vereinzelt, ja. Die meisten meiner Freunde zu AfD-Zeiten sind tatsächlich auch im Laufe des letzten Jahres ausgetreten aus der Partei.
Bist du geläutert?
Ich bin ein Stück weit desillusioniert und reflektiert, ob meiner Bedeutung, die ich in dieser Partei hatte und meiner Rolle, die ich gespielt habe. Ich glaube oder ich sehe, dass mein Wirken, dass ich so lange Teil dieser Partei war, Anteil daran hatte, dass ich diese Partei etabliert hatte. Und dass ich im Nachgang sicher von vielen Menschen als Feigenblatt betrachtet werde und mir eine Mitverantwortung nachgesagt wird und auch nachgesagt werden muss, auch wenn ich intern Kritik an dieser Entwicklung geäußert habe, dass die AfD sich etablieren konnte. Und deshalb will ich mit Formaten wie diesem Anteil daran haben, aufzuklären und vor allen Dingen die Menschen zu erreichen, nicht die schon immer wussten, dass die AfD radikal ist, sondern die immer noch eine Chance sehen in der AfD für sich und ihre politischen Ziele, die aber eben nicht fremdenfeindlich oder rechtsradikal sind. Diese Menschen wegzuholen, die sich von der etablierten Politik, von Politologen und von Journalisten nichts mehr sagen lassen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich glaube, das kann ich besser und das will ich tun.
Alex, danke, dass du das machst.
Ich danke dir für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen, vielleicht den einen oder anderen abzuholen oder zumindest meine Lebensgeschichte ein Stück weit verständlicher zu machen.
Bleib gesund, weiter alles Gute.
Du auch. Danke dir.
Ich bin ein Stück weit desillusioniert und reflektiert über meine Bedeutung, die ich in der Partei hatte. Das ist Alexanders Fazit und wenn wir ihm heute zuhören, merken wir, wie kritisch er auf die AfD blickt und, das glaube ich ihm absolut, auch gelernt hat, seine eigene rote Linie nicht mehr zu überschreiten. Und trotzdem passiert das natürlich immer und immer wieder. Sein Beispiel, das er uns heute geschildert hat, zeigt uns, wie einfach das passieren kann. Menschen nehmen eine Haltung ein und lassen sich dann Stück für Stück weiter ins extreme Rechte drängen. Denn in einer echten Demokratie müssen die Dinge doch gesagt werden dürfen, die nun mal wahr sind. Das hört man immer und immer wieder von der AfD und ich muss dabei jedes Mal an das Toleranzparadoxon von Karl Popper denken. Das klingt jetzt sehr sperrig, ist aber eine ganz einfache Idee. Wenn wir uneingeschränkte Toleranz zeigen, dann führt das zur Abschaffung der Toleranz durch die Radikalen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir allen radikalen Strömungen in Deutschland und gerade den Rechten, weil hier die Gefahr so groß ist, immer wieder die Grenzen unserer Toleranz aufzeigen müssen. Bis hierhin und nicht weiter. Nein, sowas, was ihr da sagt, darf man nicht sagen. Das ist gegen unsere Werte, das ist gegen unser Grundgesetz, das ist gegen unsere Vorstellung von Menschlichkeit. Bei Alexander ist genau das passiert und dass sowas eben nicht umsonst ist, sondern dass so etwas einen Menschen wirklich verändern kann, haben wir bei ihm mitbekommen. Da gab es diesen mutigen Freund, der irgendwann gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und das war der Beginn vom Austritt von Alexander aus der AfD. Stellen wir uns vor, das wäre nicht passiert. Wie viele flammende Reden mit Standing Ovations im Anschluss hätte dieser sicher kluge Kopf Alexander dann noch für die Rechten gehalten? Ich bin sehr, sehr dankbar, Alexander, dass du heute hier warst und so ehrlich und auch selbstkritisch beschrieben hast, was in deinem Leben bisher passiert ist. Danke für diesen klaren Blick auf die Methoden der AfD. Und damit ist die Folge hier auch schon wieder vorbei. Allerdings geht es nächste Woche, und da kann ich euch direkt beruhigen, nahtlos weiter. Und zwar mit Robert Rother. Das ist ein Mann, der 7 Jahre und 7 Monate im chinesischen Gefängnis saß. Und zwar, weil er etwas wirtschaftlich aufgebaut hatte in China, was der Regierung irgendwann nicht mehr so ganz gefiel. Wir werden also von einem Mann hören, der uns beschreibt, was hinter den Mauern von einem chinesischen Gefängnis stattfindet. Es wird um gewaltsame Folter gehen. Es wird um 18 Leute auf 19 Quadratmeter Zellen für Jahre gehen. Es wird aber auch um die Frage gehen, wie so ein Mann, der Millionen bewegt, der unfassbar reich ist, wie Robert Rother, trotzdem den Hals nicht vollkriegt und weitermacht. Wie er dann befreit wird, wie er wieder in Deutschland ankommt und was er sich heute für ein Business aufgebaut hat, das werde ich ihn auch fragen und würde mich entsprechend freuen, wenn ihr nächste Woche mit mir ins Gefängnis nach China kommt und dann zurück nach Deutschland, zurück ins Leben eines Mannes, das voller Wendepunkte ist, das eine unglaubliche Achterbahnfahrt zwischen Ferraris, gefälschten Sachen in den Westen exportieren, Kaviar und dann plötzlich Zellenboden abbildet. Also in dem Sinne lohnt es sich wie immer, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. In der Zwischenzeit schickt mir doch gerne Mails. Was war eure Meinung zu Alexander, der heute hier war? Ihr dürft mir auch bei Instagram schreiben, da erreicht ihr mich unter meinem Namen. Ansonsten post@leonwinscheid.de. Per Mail, mich würde es total interessieren. Ihr wisst auch, dass es auf meinem Insta-Kanal immer nochmal Hintergrundinfos gibt, wenn ihr wissen wollt, zum Beispiel, wie sieht er denn eigentlich aus, der Alexander Leschik? Manchmal hat man ja gerne ein Gesicht zu einer Geschichte. Dann findet ihr das da auch und ich bin jetzt raus. Wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.